Jonas, wie ist das eigentlich im Schwarzwald? Schenkt man da seiner Mutter was zum Muttertag und zum Valentinstag? Ist das nicht ein bisschen stressig?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ja, und zum Geburtstag auch.
Und zum Geburtstag. Ne?
Ja. Hä?
Also, und zu Weihnachten.
Also jede Person im Schwarzwald schenkt der Mutter was an Muttertag und Geburtstag gleichzeitig, weil der immer bei allen
alle haben einen Habt ihr das nicht gewusst? Ja. Das ist das Ding vom Schwarzwald, dass alle am 2.2. Geburtstag haben.
Das ist am 2.2.?
Ja. Das ist wild.
So wie ich.
Und, aber ja. Valentinstag ist am 14.2.
Ja. Ups.
Und Muttertag ist auch nicht am 14.
Ja, das aber Geburtstag. Alle haben am 2.2. Geburtstag.
Wir sind alle noch nicht wach.
Ja,
merke
ist ein bisschen wild. Ich habe schon 2 Kaffee getrunken, aber hey, hey. ja, wir starten heute mit einem Mutterwitz rein, weil wir reden über Muttertagsfilme.
Ich habe tatsächlich, wir haben ja alle gesagt, jeder bringt einen Film mit, ne?
Ich dachte 3.
Ach so.
3? Ich habe auch 3.
Dann mache ich 2
Filme. Aber dann sind das ja 9 Filme.
Nein, nur kurz durch.
Wir verwöhnen die Leute da draußen wieder mit Filmtipps.
Ich habe nur einen dabei, aber den richtig.
Den richtig.
Ein richtig.
Also den wollte ich richtig
besprechen. Richtig.
Okay, krass.
Das können wir machen. Wir können ja so einen richtig besprechen und dann machen wir so ein bisschen Honorable Mention. Das könnt ihr auch gucken.
Ja, wir rufen unsere einfach so zwischen dir rein.
Ja.
Einfach so random reingerufen. Ja. Finde ich gut. Aber ich habe wirklich einen Film gebracht, den, boah, da bin ich mal gespannt, ob den irgendjemand mit seiner Mutter guckt.
Okay. Wir sind uns ja auch nicht so einig gewesen. Sind das jetzt Filme, die man besser nicht mit seiner Mutter guckt oder ob man die gut mit seiner Mutter gucken kann?
Das kommt auf die Mutter an.
Ja, es kommt auf die Mutter an. Habe ich auch so ein bisschen hier.
Ich hab das Gefühl, Jonas, du kannst mit deiner Mutter sehr, sehr viel mehr Filme gucken, als ich zum Beispiel mit meiner Mutter.
Ja, also das habe ich, glaube ich, hier auch schon mal erzählt. Also off-cam. Meine Mutter hatte früher in der ersten Wohnung, wo wir gewohnt haben, da hingen Pulp Fiction Poster und vom Dusk Till Dawn Poster im Ausgang.
Das ist schon echt schlecht. Extrem cool.
Also ich glaube, die Bar ist relativ hoch mit allem, was ich mit meiner Mutter gucken kann. Aber es gibt trotzdem so ein paar Sachen, das ist, kann ich mit meiner Mutter gucken, aber so ein bisschen unangenehm. Das hatte ich tatsächlich
mal. Was war das weirdeste Filmerlebnis mit deiner Mutter?
Nee, das war okay. Ich habe mir mit 90s geguckt. Ne?
Ja,
das ist ein mega berührender, herziger Film. Ja. So 90er und sowas. Der hat mich richtig berührt. Aber es gibt ja auch diese Szene, wo er zum ersten Mal quasi so eine sexuelle Begegnung hat, genau.
Ja, ja.
Und das war dann so mit meiner Mutter so, okay, ich habe ganz vergessen, dass da was passiert.
Ja. Aber der ist doch vor 5, 6 Jahren oder so rausgekommen, der Film.
Ja.
Deswegen, du warst immerhin schon erwachsen.
Ja.
Das ist ja noch unangenehmer,
wenn du mit 14 gucken mit seinen Eltern.
Ja, ja. Ich habe auch noch so irgendwas, meine Mutter hat halt früher immer so DVDs ausgeliehen bei uns in der Videothek und ich wurde immer so überrascht, so hier sind 3 Filme. Manchmal waren es so alle 3 so, oh nee, auf gar keinen Bock. Und da war mal einer dabei, da wurde echt viel gebumst. Da habe ich meine Mutter geguckt, das war so richtig so, oh, komm, nächste Szene, komm, mach
doch einfach. Jonas, du tust nicht viel, um diese Schwarzwald-Klischees irgendwie zu reduzieren.
Nicht?
Nee, absolut nicht. Ja, dann lass uns doch gleich nach dem Intro über all diese Themen sprechen, über die vielen Filme, die wir mitgebracht haben, über vielleicht ein bisschen über Filme, in denen aufeinander eingekloppt wird.
Ja.
Unter anderem ein Film, der einen Rechtschreibfehler in seinem Titel hat, worüber sich der Film selber immer wieder lustig macht. Mehr dazu gleich. Und natürlich die Starts der Woche, die gibt's auch in diesem besten und wunderbarsten und sympathischsten Filmpodcast der Geschichte oder der Welt.
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Muttertag ist übermorgen, wenn dieser Podcast rauskommt, am Sonntag.
Mhm.
Genau, und wie schon im Intro geklärt, reden wir jetzt über 7 Filme.
7 Filme, ja.
7 Filme, die könnt ihr euch auf eure Watchlist packen. Und dann am Sonntag eure Mutter überraschen.
Und einen Filmmarathon starten. 7 Filme an einem Tag mit der Mutter.
Verbringt ihr den Muttertag mit eurer Mutter?
Meine ist gar nicht im Land am Muttertag.
Ja. Diesmal schon, ja.
Aber ich lasse ihr tatsächlich, oh Gott, hoffentlich hört ihr den Podcast nicht am Freitag. Oh. Das ist die Überraschung kaputt. Aber ich lasse ihr Blumen zukommen über so einen Lieferservice. Also, was soll ich sonst machen? Also, ja.
Zu einer, der so ein bisschen heißt wie der Kontinent, auf dem wir leben.
Sie
oh Gott.
Nicht
subtil, Jonas.
Sie ist
subtil.
Nicht in Deutschland.
Ach so.
Zu dem Zeitpunkt.
Okay.
Sie ist
das
in
ist, also
3 Wochen in der Türkei.
Asian Flowers.
Was?
Ich kenne auch gar nicht
Asian
diesen
Flowers?
Ich kenne auch gar nicht diesen Lieferdienst, von dem ihr sprecht. Ich nehme an, dass der.
Ich habe keine Ahnung.
Gut.
Aber in Köln gibt es diesen outdatedsten Blumenladen, der heißt Blume 2000.
Nee, das ist in der Zukunft.
Wenn wir nochmal in die nächste Runde in die 2000er reingehen.
Wegen 2000,
ja.
Er benennt sich um in Blume 3000.
Ja, ja. Ist viel geiler.
Diesen Gyros-Laden, der ist Gyros Gyros Station 3000 oder sowas?
Nee, es gibt Gyros 2002 oder sowas. Keine Ahnung. Komm hier, alle lernen in Köln mit einer Zahl.
Hey, ja. Lass mal nächstes Jahr Cinema Strikes Back 1995 nehmen.
95? Warum?
Ja. Tales from 95.
Ja.
Einfach random.
Apropos, ich habe übrigens die ersten 2-3 Folgen von Stranger Things Tales from 85 gesehen.
Kurzer.
Und du hast es gesehen, wir haben schon ein paar Mal inzwischen gesprochen und du hast nichts darüber verloren, deshalb nehme ich an, das war jetzt nicht dein bestes.
Also, ich hatte mir eigentlich, ich hatte eigentlich vor, ein paar Folgen mehr zu sehen. Man sollte so eine Serie niemals vorab verurteilen, aber ich finde sie so wahnsinnig unnötig, um ehrlich zu sein.
Oh, die spielt zwischen Staffel 2 und 3, glaube ich.
Ja, das ist auch so mega verwirrend da so hineingeschrieben. Gleichzeitig weißt du ganz genau, mit jeder neuen Figur, die in irgendeiner Form eingeführt wird, das. Ja, es wird halt so, also du weißt ganz genau, die wird jetzt auch nicht die allergrößte Relevanz haben können, narrativ, zwangsweise. Mhm. Ich find's weird, dass es nicht dieselben Stimmen sind, um ehrlich zu sein. Wobei die neuen Synchronsprecher und Sprecherinnen, die dabei sind, die machen das ja auch nicht schlecht. Aber teilweise ist es wirklich zu kindlich.
Aber sprichst du gerade von der deutschen oder von der amerikanischen
Synchro? Ich rede gerade von der amerikanischen Synchro. Okay. Also ich habe es im Original geguckt, muss ich dazu sagen. Ja, und dann ist, das ist teilweise auch mir wirklich zu kindlich mit diesem Monster, das wie in so einem Cartoon dann so unter der Erde so entlangreist, aber dann halt so eine Spur hinterlässt, überirdisch. Ne?
Ah, das sieht wie
wirklich,
so ein Maulwurf.
Ja, wie so ein Maulwurf, genau. Das
sieht Sandwurm.
Wie ein Sandwurm. Oh, ein Sandwurm.
Ach, das ist teilweise echt ein bisschen albern. Ich habe wirklich, wie gesagt, ich habe nur 2,5 Folgen oder so gesehen und war bisher noch gar nicht begeistert. Aber es ist ein Zwischenfazit, das nicht von Belang ist, weil
Ist das Zwischenfazit auch dein Endfazit, weil du es nicht weitergucken wirst?
Doch, ich will mich eigentlich noch dazu zwingen, noch zumindest der Serie noch mal ein bisschen eine Chance zu geben. Es gibt Serien, die werden gerade im späteren Verlauf besser.
Ja.
Ich bin gespannt, ob das auf diese Serie auch zutrifft. Aber ich glaube, ich habe auch das Gefühl, niemanden juckt's.
Es wirkt so random, so zwischen Staffel 2 und 3. Ich müsste auch erstmal hart nachdenken. Oder Jonas Recap nochmal gucken, so, was war überhaupt in Staffel 2 und was war in 3 und was könnte überhaupt dazwischen passieren?
Ja.
Keine Ahnung.
Ja, es ist auch, also meiner Meinung nach ist es wirklich so.
Ist das der letzte Tropfen aus dem Euter von Stranger Things?
Ich glaube ja. Also ich finde wirklich, das hat die Welt nicht gewartet, aber irgendwo da draußen wird Stranger Things Fans geben. Wahrscheinlich vor allem die ganz Jungen, die vielleicht damit noch ihre Freunde haben können, die nicht genug bekommen haben oder die immer noch mehr Stranger Things und diese Figuren einfach noch mal sehen wollen. Für mich war es nichts, aber ich könnte mir vorstellen, dass da draußen Leute gibt, die damit echt Spaß haben.
Vielleicht ist ja die letzte Folge von Tales from 85 Conformity Gate, die verschollene Folge.
Genau.
Oh.
Genau. Ja, wer weiß. Nee, lass uns lieber über Muttertagsfilme
sprechen. Happy Mother's Day. Starten wir rein. Jonas, welchen Film hast du mitgebracht?
Mein ersten Film. Ich nehme was locker Leichtes, was vor kurzem auch ein Sequel bekommen hat, was ich immer gerne anschaue. Ich glaube, das ist auch ein guter Film, um den mit seiner Mutter zu schauen. Freaky Friday.
Freaky Friday.
Freaky Friday.
Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis, die den Körper tauschen. Mhm. Im zweiten Teil wird noch ein bisschen mehr getauscht.
Was hört sich ganz falsch an?
Super falsch.
Hört sich ganz falsch an.
Also da sind ein paar mehr Leute involviert.
Ja. Oh Gott.
Ebenfalls.
Das wird immer falscher.
Wir bleiben im Schwarzwald.
Freaky Friday im Schwarzwald.
Ja, was habt ihr Freaky Friday schon mal gesehen?
Ich habe den 6-7 Mal gesehen.
Ja? Sehr lange her, dass ich den ersten gesehen habe, irgendwie gefühlt.
Und das ist ja auch, ne, vielleicht kann man da auch die Bindung zu seiner eigenen Mutter noch mal besser aufbauen.
Ach, der ist Kult.
Ja, ja. Der ist halt auch so, der ist so harmlos.
Ja, absolut.
Und der ist einfach so, so positiv und so, so schön.
Ja, absolut.
So harmlos. Ich hab das Gegenteil mitgebracht. Und zwar habe ich gedacht, okay, wo spielt eine Mutter eine krasse Rolle? Und
Brain Dead.
Nein, es ist Hereditary.
Auch jeweils nicht weit voneinander entfernt.
Ey, es ist eine starke, gespielte Mutterfigur in diesem Film, die einiges an Drama durchmachen muss. Und ja, die Probleme mit ihren pubertierenden Kindern hat, um es mal platt zu sagen. Ja, aber eine stark gespielte Rolle und es ist ein Familiendrama und es zeigt halt, was Mütter durchmachen müssen teilweise mit ihren und ihren eigenen Müttern auch. Ne, weil die Mutter der Mutter ist ja auch eine starke Rolle und
das stimmt.
Was da so alles mit dranhängt und wer kennt es nicht, die Kultisten in der eigenen Familie. Ne?
Also, ja, absolut.
Jonas.
Hereditary ist auch wirklich, ich bleibe dabei, ist auch immer noch, ich meine, das ist jetzt mittlerweile kein Hot-Take mehr. Als er rauskam, hat mittlerweile so eine riesige Kultgemeinschaft hinter sich versammelt. Ich bin immer noch riesengroßer Fan von diesem Film, gerade von diesem letzten Akt, der ja wirklich eine Tour de Force der der Horrorgefühle ist.
Und ist ein Statement für Sicherheit im Auto.
Das stimmt.
Ja, ich find, muss aber auch sagen, ich finde die gruseligste Szene, der Film hat sehr viele gruselige Szenen, aber so, ich finde mit die gruseligste Szene war diese Szene am Tisch, wo also Toni Collette ihren Sohn quasi zur Sau macht.
Oh ja,
absolut.
Das, ist so, das hat mich so mitgenommen.
Es ist halt auch das Schauspiel von Toni Collette, dass da einen wirklich das Blut in den Adern gefrieren lässt und
der sehr viele Szenen, die einem im Kopf bleiben, also auch im wahrsten Sinne des Wortes. In der Schule zum Beispiel, wenn er sich den Kopf auf den Tisch knallt und sowas, dann natürlich Autofahrt, schon gesagt,
Alex
brennende Person, sowas. Also das ist bildtechnisch und geschichtlich ist das ein richtig geiler
Film. Es liegt ja aber auch einfach daran, dass diese Familiendramatik da drin so berührend ist und die, also dieser narrative Kern da drin ist so stark. Also das ist einfach eine gute Geschichte und also nicht eine gute Story.
Ja.
Und,
genau.
Und er setzt eben nicht nur so Blumhouse-mäßig, klischee-mäßig nur auf so ein paar Horroreffekte, sondern
du hast es mit Blumhouse.
Ich hab wirklich.
Immer ein Get-Out-Denken.
Ich habe in den letzten Jahren zu viel Blumhouse gesehen, wirklich. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Also sie haben wieder einen guten. Also.
Ja.
Willst du jetzt deinen einen großen machen oder sollen wir noch mal so?
Sollen wir so?
Nee, machen wir das. Ja, macht ihr erst.
Dann machen wir. Okay, Jonas, was ist der nächste Film?
Okay, ich nehme als nächsten Film Little Miss Sunshine.
Oh.
Habe ich tatsächlich auch mit meiner Mama gesehen. Den hatte die damals ausgeliehen aus der Videothek. Ich glaube, der kam 2006 raus. Und das ist auch so ein super positiver. Das ist, ich finde, Little Miss Sunshine ist der Inbegriff von einem Feel-Good-Film, wo aber auch noch was dahinter ist, der jetzt nicht einfach so diese stumpfe Freude propagiert, sondern auch so Probleme zeigt und so diese ganze Familie von dem kleinen Mädchen, um das es geht, die ist ja auch so komplett abgespaced und dieser Film ist ja auch wahnsinnig krass besetzt.
Ja.
Mit Steve Carell. Alan Arkin, Alan Arkin.
Da wird schon Paul Dano.
Und Paul Dano zum Beispiel.
Ich finde, es hat aber auch so dramatische Züge, auch hier wieder. Ne? Also es ist so melodramatisch, sieht ein bisschen blöd an, aber sagen wir mal melancholische Züge hat der Film
schon. Also, genau, ich finde das halt im Vergleich zu Freaky Friday noch mehr. Also es gibt noch mehr Drama-Elemente innerhalb des Films. Und ich liebe einfach dieses Finale mit ihr bei diesem Beauty-Contest, wo sie einfach die Hütte abreißt.
Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, den Film gibt es auf Disney Plus aktuell sehen. Das wollte ich gerade auch noch irgendwie nachholen für Leute.
Wahrscheinlich Disney Plus.
Gehe ich schwer von aus, dass das auch auf Disney Plus ist. Und was hatten wir noch?
Hereditary. Oh, das könnte schwer werden, glaube ich.
Hereditary könnte schwer werden?
Bin mir sicher.
Ich checke es ganz schnell.
Ja.
Den gibt es auf Blu-ray.
Ja. Das stimmt, auf jeden Fall.
Ich wollte den unbedingt haben, es gab keine deutsche Sprachausgabe. Habe ich den nur auf Englisch. Aber das ist nicht schlimm.
Bei HBO Max. Kann man das sehen.
Ah, sehr gut. Mein nächster Film ist von einem Regisseur, der wirklich viele Filme mit verrückten Mutterfiguren gedreht hat. Und es ist ein absoluter Klassiker, wir müssen noch gar nicht so viele Worte drüber verlieren. Es ist ein Film von 1960 und es ist Psycho.
Ja, natürlich.
Von Alfred Hitchcock.
Natürlich.
Du bedienst so die anderen.
Ja, komm, ja.
Auf jeden Fall.
Psycho muss man gar nicht viel drüber verlieren. Ist eine altbekannte Geschichte über eine Angestellte, Marion Crane, die Geld unterschlägt und damit flieht und in einem Motel unterkommt und aus diesem Motel auch nicht wieder rauskommen wird. Denn Mrs. Bates treibt die Unwesen, die Mutter von Norman Bates, der dieses Motel betreibt. Und es ist ein absoluter Klassiker. Keine Angst vor Schwarz-Weiß in einem Film. Dieser Film ist, ich würde sagen, absolut zeitlos.
Also gerade der, da darf man sich auf gar keinen Fall von dem hohen Alter abschrecken lassen. Ja. Ich finde, der funktioniert heute genauso wie damals, bis auf vielleicht ein, zwei weirde Momente. Aber ich glaube, wenn man mal Psycho, also gerade wenn man sich so irgendwie in das Thema Hitchcock so ein bisschen einarbeiten will, ist Psycho ein extrem guter Startpunkt, weil es ein sehr zugänglicher Film ist, der immer noch seine Wirkung hat und man wird sofort begreifen, was Hitchcock-Filme auch teilweise so besonders macht und wie dieser Mann einfach Spannung aufbauen kann, wie kein zweiter. Ja. Und ich finde gerade Psycho, das hat schon seinen Grund, warum der dermaßen große Fußabdrücke in der Filmgeschichte hinterlassen hat.
Definitiv.
Ich finde den auch fantastisch, auch immer noch. Und
ich empfehle auch das Buch, das ist ein bisschen anders. Alfred Hitchcock hat immer von seinen literarischen Vorlagen so ein bisschen was abgeändert und bei Psycho ist das auch so. Das Buch ist auch sehr gut.
Ja. Also. Und das amerikanische Remake mit Christian Bale ist auch gut.
Was? Ich dachte gerade, du redest von dem One-Shot-for-Shot-Remake.
Mit Vince Vaughn.
Vince Vaughn. Don't watch that.
Ja. Ja, zur Erklärung, da haben wirklich Leute die Idee gehabt, diesen Film einfach Shot für Shot nachzudrehen mit neuen Leuten.
Also ich finde sowas prinzipiell nicht verkehrt.
Wenn wieso?
Das aber, nee, wenn das so richtig so stümperhaft gemacht ist, so dann werden so Sachen gebastelt, so wirklich so low budget.
Ach so, ja, so ein bisschen wie Kind Rewind-mäßig. Also
nicht so professionell so, ne? Wir machen den Film jetzt wirklich 1:1 nach.
Ja. Also wenn es ein bisschen parodistisch ist, meinst du?
Ich muss auch sagen, das hat mich bis heute irgendwie traumatisiert. Die dritte Staffel von Hannibal, die einfach auch ein Shot-für-Shot-Remake war von Roter Drache.
Ja, verstehe ich.
Ja.
Das ist wild.
Kommen wir von einem Meisterregisseur zu einem weiteren Meister.
Oh nein, was
hast du? Zu Baz Luhrmann.
Oh Gott.
Oh.
Der hat einen Film gemacht, der heißt gespannt. Australia. Ein monumentales Drama, was in Australia spielt mit Nicole Kidman und Hugh Jackman. Und ich habe dazu nämlich eine kleine Geschichte, warum ich den ausgewählt habe.
Mhm.
Warum das für mich so ein Mutterfilm ist. Und zwar, wir geben uns ins Jahr 2011 zurück.
Mhm.
Ich habe mit
meiner Party Rock Anthem.
Ich habe mit meiner damaligen Freundin irgendwie haben wir so einen Filmabend gemacht und ihre Mutter wollte auch mitgucken.
Das ist weird.
Das war so im Wohnzimmer.
Oh, ja.
Dann habe ich
einen Film. Achso, nee, dann ist es nicht weird. Wenn es im Wohnzimmer ist, dann ist es ganz normal.
Ich weiß nicht, irgendwie kam ich auf Australia, weil das, den wollte ich eh noch sehen, hatte ich noch nicht gesehen und keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir den dann geschaut und.
Wie sehr hast du es bereut, die Entscheidung?
Ich mag den eigentlich.
Ja,
okay. Ich mag Monumentalfilme.
Mhm.
Und ich gucke mir gerne Hugh Jackman an.
Mhm.
Ja. Auf jeden Fall haben wir den geschaut, bla bla bla. Ich bin dann wieder zurück nach Köln irgendwann. Dann hat meine Ex-Freundin mir damals halt irgendwie geschrieben, so, ob ich ihr nochmal die DVD ausleihen könnte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, kein Problem. Weil ihre Mutter wollte den Film nochmal schauen.
Wie?
Und dann hatte sie den, also die Mutter, die hat den einfach innerhalb von 2 Wochen so 5 oder 6 Mal geschaut.
Das ist wild.
Wenn die so toll fanden, haben wir gedacht so, okay, dann muss der irgendwas mit ihr gemacht haben.
Das ist deren Master und Commander.
Ja, das ist, ja genau. Das ist,
wie lang ist der? Der ist doch.
Der ist 166 Minuten lang.
Also fast 3 Stunden, ja.
Nee, aber ich glaube, die Mutter von meiner Ex-Freundin, die wird sich freuen, weil ich glaube, die haben diesen Film noch mal als Serie released in noch länger.
Wirklich?
Ja.
Das wusste ich gar nicht.
Das ist ein paar Jahre her, aber da kam das noch mal raus. Und ich dachte eigentlich, es wäre so ein Remake als Serie und dann so, nee, es ist der Film.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie damals so einen Brief geschrieben hat an die Produzenten, bitte macht noch eine noch längere Version von Australia und ladet das hoch.
Also der ist auf jeden Fall auch auf Disney Plus, sehe ich gerade.
In welcher Fassung? Weißt du das? Ist das die Serienfassung oder ist das die?
Nee, das ist der Film.
Ah, okay.
Ich rede gerade vom Film. Die Serienfassung, keine Ahnung. Jonas, worum geht's nochmal? Zweiter Weltkrieg, ne? Das spielt in der Vergangenheit.
Das spielt ja während des Zweiten Weltkriegs in Australien. Ist quasi. Nicole Kidman spielt so eine Adlige, glaube ich, die nach Australien kommt und sich dann halt in Hugh Jackman, der so einen Viehtreiber spielt, verliebt.
Das ist lässig.
Spannend.
Ja. Ich kann mir auch so, ich kann mir das so gut als so Groschenroman vorstellen, der so bei Rewe irgendwie an der Kasse ist.
Bei Rewe an der Kasse.
Okay, Marius, welchen Film hast du mitgebracht? Ja. Nackt und zerfleischt? Oder?
Nee. Wir wechseln, wir gehen weg von Australien, wir gehen auf einen anderen Kontinent. Wir gehen nach Südkorea, ein Film von 2009. Und
nicht dein Ernst.
Könnte nicht anders heißen, er heißt Mother.
Wir sind wirklich haarscharf aneinander vorbeigerasselt.
Es ist Bong Joon-ho.
Bong
Joon, der diesen
nicht
Film.
Nicht Jongo.
Bong?
Wobei, vielleicht ist es ja in der Aussprache richtig. Ja.
Es geht um eine Frau, die wohnt in so einer kleinen Ortschaft und hat einen Sohn, der. Jetzt habe ich es vergessen.
Scheiße, Gott.
Was? Entwicklungsverzögert ist, okay.
Ja.
Also, es geht um eine Frau, die wohnt in einer kleinen Ortschaft und die schlägt sich so durchs Leben und hat einen Sohn, der. Ein bisschen entwicklungsverzögert ist und der treibt sich mit so einem komischen Typ umher, der immer für Ärger sorgt. Mhm. Und es ist so ein bisschen so ein Verwirrspiel, weil eines Tages sieht man, oder beziehungsweise nachts, begegnet der Sohn so ein Mädchen und es wird viel überschnitt so gemacht, so suggestiert, wie die Story ist. Und am Ende soll, beziehungsweise dann stellt sich wohl raus, beziehungsweise der Verdacht ist, dass der Sohn dieses Mädchen umgebracht hat. Und die Mutter versucht, alles dran zu setzen, dieses Rätsel zu lösen und beziehungsweise die Unschuld ihres Sohnes zu beweisen. Und sie ist schon intens. Also sie geht da wirklich, also sie ist eine richtige Mutter.
Wir haben den doch mal.
Wir haben den schon mal besprochen.
Wir haben den mal vor 2 Jahren oder so, ich glaube, gemeinsam für einen Podcast.
Vielleicht geguckt. Für einen Muttertagspodcast.
Das kann sein.
Wir haben den da. Das weiß
aber,
ich noch.
Ja, ich meine, ich finde gerade 2009, 2019 kam ja Parasite raus.
Ja.
Und Bong Joon-ho hat ja die Filmwelt sowas von aufgewirbelt. Und ich finde, gerade wenn man da irgendwie sich so ein bisschen einen Geschmack dran gefressen hat, und ich meine, viele mochten ja Parasite sehr, mhm, ich mich inklusive, und der hat halt wirklich eigentlich bis Mickey 17 einen Kracher nach dem anderen gemacht.
Das stimmt schon.
Wirklich einen fantastischen, ja, Film. Ich finde auch sowas wie, ich finde Okja sowas von underrated in seiner Filmografie.
Das habe ich noch gar nicht gesehen.
Ich liebe Snowpiercer, ich liebe The Host, Memories of Murder und Mother steckt da so mittendrin, mhm, in dieser Filmografie. Ja. Und ist auch ein bockstarker Film.
Ich glaube sogar, dass Okja mit der zugänglichste Film von ist.
Findest du?
Ja.
Ich fand The Host ist auch so.
Ja, The Host ist sehr zugänglich.
Ja, da muss man aber halt klarkommen, dass dieses
Monster. Ja, es sieht nicht so geil aus. Ja, es ist so ein. Ja. Es ist von wann ist der? Ich gucke gerade aus. Es ist von 2006. Ja, ist ein bisschen ein Kind seiner Zeit, was CGI angeht, ja, und Kosten.
Aber Mother hatte auch so ein paar sehr alberne, abstruse Szenen, an die,
ja, ich mich erinnern kann. Ja, der ist nicht der zugänglichste, würde ich sagen.
Ja.
Wo wir bei dem Thema sind. Und der hat so seine sperrigen
Szenen, Momenten,
genau. Aber ich finde trotzdem, ist schon ein intensiver Film.
Faszinierende Charakterstudie, ja, eigentlich, ja, ja.
Man geht auch nicht immer ganz, auf keinen Fall d'accord mit den Sachen, die da passieren. Nee. Aber darum geht es ja nicht immer.
Nee. Dann,
okay, dann kommen wir,
soll ich meinen
kommen wir zur großen Besprechung von
Monolog. Ich habe nur einen Film. Ich dachte, wir haben ja gesagt, besprochen, was wir machen. Ich dachte Top 3, weil jeder einen mitbringt. So hatte ich das gedacht.
Ach so.
Und nicht jeder bringt seine Top 3 mit.
Ich meine eigene Top 3 haben.
Aber dann guck mal, dann werfe ich auch noch zwei Honorable Mentions vorher raus weg, die hoffentlich mir jetzt schnell in den Kopf kommen. Aber ich habe eben schon.
Mach so einen in Richtung von Marius. So Warnung?
Ja. Und okay, in Richtung Marius. Brain Dead.
Stimmt. Die absolute Mutterfigur, ja.
Haben wir kürzlich mit den Filmfressen im Kino gesehen, ja, weil die eine wunderbare Show anlässlich ihres 10. Geburtstags, glaube ich, gemacht haben. Oder 20? Ich weiß es gar nicht.
Die sehen aus wie 20, aber sie sind erst
10. Ja. Stimmt, die sehen beide aus wie 20.
Ja.
Genau, und dann haben sie Brain Dead in der ungeschnittenen Fassung im Kino gezeigt. In einem sehr kleinen Kino hier in Köln, das sehr sympathisch ist und einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Mhm. Brain Dead ist ein früher Film von Peter.
Cinedom.
Ja, genau.
Sympathisches kleines, ja, Kino.
Ein sympathisches kleines Multiplex-Kino. nee, die haben. Also, Brain Dead ist einfach ein früher Film, Fun Splatter nennt man das, von Peter Jackson, dem Herr der Ringe-Regisseur. Dem Regisseur von King Kong, der.
King Kong war okay.
In seinen ersten drei Filmen, ja, ist auf jeden Fall ein Ronnie, auch meiner Meinung nach, der in seinen ersten drei Filmen
Was?
Du liebst King Kong.
Oh, jetzt, ja, natürlich. Nee, der hat so kitschige Szenen, wenn die da auf, egal, dem Eis rumrutschen, das ist so.
Das ist so ein toller Film. Das ist
Es gibt mindestens zwei.
Ein Blockbuster.
Es gibt mindestens zwei,
das ist der letzte
King Kong-Filme, die mehr Spaß machen.
Jonas.
Der letzte Blockbuster.
Also Brain Dead, genau, es ist einfach ein früher Film von Peter Jackson, der sehr, sehr geil ist, extrem blutig, eine Zombie-Geschichte, die einfach unglaublich viel Spaß macht, aber auch extrem, wie würdest du den Film beschreiben?
Absurd,
ja, trifft's genau.
Ihr habt den ja frisch im Kopf, ne?
Ja.
Könnt ihr euch an diese Anfangsszene erinnern, dieser Rattenaffe in diesem komischen, hügeligen, ja, Gelände?
Ja.
Das ist das hügelige, ja, Gelände, was Peter Jackson auch verwendet hat für die Rückkehr des Königs, für, ja, der Pfad der Toten.
Ja, ich habe das tatsächlich auch schon mal gelesen. Okay. Aber das ist, ja, auf jeden Fall.
Habt ihr auch gewusst, dass Viggo Mortensen im zweiten Teil sich den Fußzeh gebrochen
hat? Echt? Und, Fun Facts, das spielt auf Skull Island, der Anfang,
ja,
bis wieder King Kong ist.
Das stimmt.
Also ist King Kong ein guter Film.
Ja. Das heißt, King Kong spielt im gleichen Universum wie Herr der Ringe.
Absolut.
Ja, ja. Herr der Ringe ist ja quasi nur eine mythologische Vorgeschichte unserer Welt.
Wer kennt nicht neben Numenor die Insel Skull Island in Herr der Ringe?
Stellen wir uns mal vor, hier Rückkehr des Königs, Großschlacht, dann kommt King Kong um die Ecke.
Das wäre geil.
Das wäre super episch.
Das Rings of Power Staffel 3.
Ja, das
King Kong versus.
Würde mich auch nicht mehr überraschen.
Was ist dein Tipp?
Ja, bitte.
Achso, ja, also Brain Dead war jetzt. Und der gute Tipp, ja, ein Wholesome-Film, den man mit seiner Mutter gucken kann.
Ich glaube, ich könnte Brain Dead mit meiner Mama schauen.
Ja.
Ja.
Weißt du was? Es tut mir leid, ich habe das nicht vorbereitet. Das ist der erste Film. Es ist unglaublich, wie oft ich im Alltag an diesen klitzekleinen Film Driveways denke.
Okay. Driveways.
Und es tut mir leid. Es ist wirklich, ich habe diesen Film, das wird auch langsam zum Running Gag, weil ich diesen Film wirklich in 7 verschiedenen Videos jetzt schon empfohlen habe und da eh schon im Detail immer wieder drüber gesprochen habe.
Mhm.
Aber Driveways dreht sich halt auch um eine Mutter-Sohn-Beziehung, die unglaublich herzerwärmend ist. Es ist ein kurzer Film, der ist, glaube ich, nicht ganz 90 Minuten lang.
Ja.
Und ja, es geht halt um einen Jungen, der sich mit seinem Nachbarn anfreundet, der halt ein einsamer Witwer ist, der gerne auch so ein bisschen verschroben wirkt. Es ist so ein bisschen diese Gran Torino-Formel.
In Wholesome.
Aber der ist sehr, 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 sehr süß, dieser Film. Und der hat extrem viel mit mir gemacht. Und ich habe wirklich selten in einem Film so Rotz und Wasser geheult. Aber wenn ihr wirklich einen Film für Muttertag sucht, dann, ja. Du hast ihn auch gesehen kürzlich, ne, auf meinen Tipp hin.
Und ich musste ja. Das war dann dein Wichtel.
Du musstest. Oh, tut mir leid, dass ich dir das angetan habe.
Driveways. Ich habe die Pistole auf die Brust gedrückt und gesagt, gucke.
Ja. Guck Driveways.
Wichtel das.
Aber du mochtest ihn, glaube ich, auch, ne?
Ja, ich habe den auch geliebt. Also ja. Ganz ehrlich, wer diesen Film nicht liebt, der hat kein Herz.
Sogar Alper liebt ihn.
Ja. Bei Prime Video kann man den übrigens sehen. Mhm. Das nur vorweg. Und jetzt bringe ich meinen wirklichen Film mit.
Ja.
Ich wollte tatsächlich, wir bleiben einfach mal in Südkorea, nach Bong Joon-ho und Mother. Ich meine, Oldboy von Park Chan-wook ist ja ein alter Hund. Ein alter Hund auch, ein alter Hut. Und wer Oldboy noch nie gesehen hat, sollte das eh mal nachholen. War auf jeden Fall früher einer meiner Lieblingsfilme, der mich damals auch so ein bisschen aufs südkoreanische Kino aufmerksam gemacht hat. Ja, der ist von 2003, aber auch da, der wirkt überhaupt nicht so alt. Man merkt ihm sein Alter gar nicht an und ist immer noch sehenswert. Ich finde die Geschichte ultra stark. Dieser,
unfassbar fies, ey.
Aber ja. Du bringst das Oldboy nicht mit, oder?
Nein, nein, nein. Okay. Es geht nicht um Oldboy. Also ja, ich wollte aber trotzdem mal sagen,
das Remake.
Es geht nämlich
wo wir beim Psycho-Horror-Remakes waren.
Ja. Mit Josh Brolin.
Ne? Ja, Josh Brolin im Koffer.
Ich hab mal jemandem in meinem Bekanntenkreis Oldboy empfohlen zu gucken. Also ich einfach mal nach so einem random Thriller-Filmtipp gefragt wurde und dann habe ich gesagt, Oldboy, und die Person hat das Remake geguckt.
Habt ihr das gesehen?
Seitdem habt ihr nicht mehr gesprochen.
Ich habe das gesehen. Also ich habe ihn nicht geguckt, aber ich wüsste, ist der halt so Psycho-Remake-Scheiße oder ist der, ja, funktioniert, aber wenn man halt das Original kennt, stinkt der einfach ab.
Letzteres.
Okay.
Finde ich persönlich, ja.
Außer die Kampfszene, die ist wirklich trash.
Die haben die komplett verhunzt. Egal, auf jeden Fall, also Oldboy, kurz für alle, um alle nochmal abzuholen. Es geht um einen Typen, der eines Tages eingesperrt wird, scheinbar grundlos und über ein Jahrzehnt in so einem Hotelzimmer festgehalten wird und jeden Tag einfach nur Wasser und Nahrung bekommt und sonst eigentlich nicht viel mehr.
Bestes Leben.
Und als er dann aber eines Tages plötzlich befreit wird, will er natürlich wissen, warum, aber auch Rache nehmen. Und die Sache, die viele Leute, also Oldboy wird jetzt auch, hat halt immer noch eine riesige Kult-Fangemeinschaft und er wird immer noch oft besprochen, aber, was viele nicht wissen, der Regisseur und Autor Park Chan-wook hat ja eigentlich eine Trilogie draus gemacht, die lose miteinander zusammenhängt. Also die Filme haben eigentlich nichts miteinander zu tun, außer thematisch, dass es im weitesten Sinne um Rache geht. Und ich muss persönlich sagen,
du liebst Rache.
Ich liebe Rache, ich liebe kalte Gerichte. Ich finde, je älter ich werde, desto mehr wende ich mich von Oldboy ab. Wobei ich Oldboy immer noch sehr mag. Und ich wende mich immer mehr Lady Vengeance zu.
Ja.
Das ist der dritte Film in dieser Trilogie. Also es kam zuerst Sympathy von Mr. Vengeance, dann Oldboy oder andersrum, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, Sympathy von Mr. Vengeance war zuerst. Auf jeden Fall kam aber der letzte der von den drei Filmen war Lady Vengeance.
Mhm. Ich verwechsel auch immer Sympathy for Mr. Vengeance und Lady Vengeance. Welches ist der, wo am Ende so ein Typ gefoltert wird?
Beide.
In der Schule?
Das ist Lady Vengeance.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist.
Das ist kein Spoiler.
Nee, das ist auch meiner Meinung nach ist auch kein Spoiler.
Folter in einem Rachefilm ist kein Spoiler.
Surprise. Das stimmt.
Das ist Inhaltsangabe.
Aber Schule ist halt schon genau richtig. Es geht nämlich um eine.
Oh ja, okay. Ja, stimmt.
Ja, ja.
Okay, ja, jetzt macht es langsam Klick.
Jetzt macht es langsam Klick, ne?
Ja.
Der ist auf jeden Fall etwas stiller als Oldboy, aber hat auch diese sehr flashy, also diese sehr auffällige filmische Handschrift von Park Chan-wook ist extrem auffällig geschnitten und hat wilde Transitions und viele Momente, die auch teilweise einfach skurril und albern wirken.
Du meinst der Schlitten?
Ja, auch. Im Schnee, meinst du?
Ja.
Ja. Ja, es geht auf jeden Fall um einen manipulativen Lehrer, der eine Schülerin, die sehr große Probleme im Leben hat, ausnutzt und sie zwingt, jetzt muss ich es nochmal genau überlegen, sie entführt auf jeden Fall ein junges Kind. Das macht dieser Lehrer leider öfter. Also das ist in Wahrheit ein jetzt will ich nichts Falsches sagen. Das Kind stirbt auf jeden Fall auch. Und sie wird zu Unrecht inhaftiert und kommt für lange, lange Zeit ins Gefängnis. Und als sie dann wieder entlassen wird, schwört sie natürlich auf Rache. Aber die Rache spielt sich definitiv nicht so ab, wie man das vermuten würde. Und er ist auf den ersten Blick nicht so verworren wie Oldboy zum Beispiel, aber also sehr viel geradliniger, deswegen vielleicht auch so ein bisschen zugänglicher. Es gibt auch einige weirde, eher lustige Szenen. Ich denke da an diesen Tofu-Kuchen, der ihr geschenkt wird. Das ist wirklich
Das ist aus dem Gefängnis.
Ja, vor diesen Weihnachtsmännern. Das ist eine wirklich wilde Szene. Aber es ist dennoch gerade im letzten Akt, den du eben schon angedeutet hast, ein sehr ernster und verstörender Film, der ein interessantes moralisches Dilemma aufmacht, das hier ausdiskutiert wird und sich dann auch entfaltet. Und dieser Film wird auch so im Verlauf immer ernster und immer schwerer und verliert auch immer mehr an Farbe so in seiner gesamten Gestaltung und ist halt so der Inbegriff von dieser Frage, wie glücklich kann Rache wirklich machen? Mhm. Also ausgeführte Rache. Und vor allem ist es halt diese alte Redewendung, ich weiß nicht mehr, wie genau die geht, aber so im Sinne von, das ist, glaube ich, ein altes japanisches Sprichwort, wenn du auf Rache aus bist, grabe zuerst zwei Gräber. Irgendwie so geht das.
Batman hasst diesen Film.
Der Rächer.
Ich habe übrigens nachgeguckt, der koreanische Titel übersetzt heißt Gutherzige Frau Goimja.
Ah ja.
Gutherzig. Das ist so ein schönes altes Wort.
Ein bisschen
griffiger. Ja, aber also auf jeden Fall, ich finde den trotzdem, je nach Mutter könnte man den vielleicht auch sich reinziehen. Man muss dazu wissen, der geht teilweise wirklich tief, tief, tief ins Mark und hat ein paar sehr, sehr harte Szenen. Aber es geht um eine starke Frauenfigur, um Elternschaft. Es ist so eine epische, universelle Geschichte. Meiner Meinung nach, wie gesagt, der reift wie so ein guter alter Wein, finde ich, dieser Film. Und ich finde den immer besser als Oldboy. Und ich würde mittlerweile sogar echt sagen, dass, obwohl ich riesen Oldboy-Fan immer war, dass ich mittlerweile Lady Vengeance irgendwie mehr mag und für mich auch der tiefgründigste Film der drei ist. Mhm. Und ja, und übrigens, nächste Woche, Jonas, sind wir beide, ja, kleiner Spoiler, sehr wahrscheinlich, wenn bis dahin nichts schief geht, in Cannes auf den Filmfest spielen.
Genau, und der Jurypräsident ist auch kein Unbekannter.
Nee, Park Chan-wook.
Geil.
Der Autor und Regisseur dieses Films.
Könnt ihr den in den Podcast holen?
Wir werden es versuchen.
Hattest du erwähnt, dass in Lady Vengeance auch Choi Min-sik wieder mitspielt?
Habe ich nicht, nee.
Ja, also man bekommt Oldboy, ohne Oldboy zu gucken.
Das stimmt, genau. Ja. Also ist
der Hauptdarsteller vom ersten Teil.
Ja. Odessu heißt der in Oldboy.
Odessu, ja.
Ja.
Das sind unsere Filme. Schreibt uns auch mal gerne euren Muttertagsfilm in die Kommentare. Mhm. Und dann könnt ihr uns auch schreiben, welchen Film ihr mit eurer Mutter geguckt habt.
Ja, ich check noch gerade, weil wir ja immer an unsere Community denken, wie Lady Vengeance guckbar ist aktuell. Also außer natürlich über Blu-ray und so weiter und so fort.
Ich freue mich schon auf unsere Vatertagsliste.
Ja.
Ja, da habe ich Master and Commander.
Also ich dachte, Herr der Ringe. Denethor, Comeback.
Tut mir leid, der ist gerade über keinen Streaming-Anbieter erreichbar.
Man kann Blu-rays. Den auch teilweise, ich habe den in so einer Box gekauft mit Oldboy und mit Sympathy
Against the Vengeance.
Also ich finde
die Rache-Trilogie-Box oder so.
Genau, die ist sowieso wirklich, diese Vengeance-Trilogie ist so sehenswert.
Also falls ihr mal so ein Wochenende mit menschlichen Abgründen verbringen wollt, guckt euch die Trilogie an.
Die aber extrem stylisch sind, dann.
Ja. Ja. Ist ein gutes Wochenende auf jeden Fall.
Ja. Ja. Auf jeden
und man
Fall.
Sieht immer cool aus, wenn man sowas auf Letterboxd vloggt.
Ja.
Kommen wir von einem, einem Regisseur, der gute Kampfszenen inszeniert hat, zu anderen Kampfszenen.
Ja, sehr gerne.
Kommen wir jetzt zum Cinema Flashback.
Cinema Flashback.
Es kommt ein zweiter Teil jetzt in die Kinos von dem Film. Da habe ich den ersten gesehen.
Mhm.
Auf eine lustige Art und Weise, nämlich Mortal Kombat 2 kommt. Und während Corona kam der erste raus.
Ja.
Und wegen Corona gab es keine Pressevorführung und ich habe diesen Film bekommen. Als Screener nennt man das. Und man konnte das
eine Filmrolle.
Nur über die eigene App von denen gucken. Mhm. Und ich habe das Ding nicht auf den Fernseher geworfen bekommen. Das heißt, ich habe Mortal Kombat 1 mit Wasserzeichen und drum dran auf meinem Handy geguckt.
Auf deinem Handy?
Ja, es ging nicht.
Warum hast du nicht? Warum
nein, es ging keine App. Es gab keine, für einen Windows-Rechner gab es keine App und so einen Scheiß.
Corona-Zeit.
Es ging nicht.
Aber hast du es wenigstens hochkant geschaut?
Nein, das nicht. Aber ihr habt ein dickes Wasserzeichen.
Der eine Grund, warum man den Mortal Kombat von 2021 gucken sollte, sind ja die Kämpfe und die dann auf dem Handy zu gucken.
Ja, das war furchtbar.
Ja.
Ich fand den aber auch nicht so gut, aber jetzt kommt Teil 2 und ich habe gehört.
Ja.
Du hast Teil 2 gesehen, Alper?
Ich hab beide Teile gesehen, ja.
Und hast mir schon gesagt, es könnte besser werden.
Auf jeden Fall. Also erstmal, man könnte erstmal verwundert sein, dass der Film irgendwie bei einem weltweiten Einspielergebnis von 84 Millionen US-Dollar, so viel hat der erste eingenommen. Der hat eigentlich kaum mehr als sein Budget eingenommen, dass da ein zweiter Teil kommt, aber wahrscheinlich hat Corona da eine große Rolle gespielt. Und vor allem, was viele dem ersten vorgeworfen haben und was ich dem ersten auch vorwerfe, ist, es ist kein Turnier. Mhm. Wer mal Mortal Kombat gespielt hat, so gerade in diesen Solo-Modi und so weiter, ich bin jetzt nicht der allergrößte Mortal Kombat-Fan, aber ich habe einige, ein paar Mortal Kombat-Teile gespielt. Mhm. Und vor allem das Spiel, also hier merkt man jetzt mein Alter definitiv, aber das damals, das Spiel auf dem Super Nintendo, damit bin ich aufgewachsen. Ich glaube, meine Eltern wussten nicht, wie brutal das Spiel ist. Aber wir haben das damals wirklich rauf und runter gespielt.
Sehr bekannt dafür mit diesen finnischen Moves auch. Also einfach
Fatalities.
Fatalities, genau.
Ja.
Ich habe immer, wenn jemand Mortal Kombat sagt, habe ich immer die Stimme von Haft in meinem Kopf. Mortal Kombat!
Ach so.
Voll Kontakt.
Alle Ongbak.
Ja, genau.
Kommen wir an Opfer.
Ongbak ist übrigens auch ein geiler Film, wenn wir hier schon über Martial Arts Filme sprechen.
Haft hat die besten Filmtipps.
Haft. Auf jeden Fall.
Haft. Boah, das wäre eine geile Kategorie. Haftis Filmtipps im Podcast.
Haftis Filmtipps.
Ja, ich habe ja im Kopf Mortal Kombat.
Genau, Techno Syndrome heißt der Song. Übrigens, Song,
ich war da nie drin.
Song 1 auf meiner Gym-Playlist. Kein Scherz.
Und Song 2 ist
von Song 2, ja, von Blur. Nee, auf jeden Fall, Mortal Kombat 1 erzählt so eine überdramatische Geschichte von Scorpions Sohn. Also es gibt diesen Typen im Japan des 16. oder 17. Jahrhunderts, irgendwie so, der von Bi-Han getötet wird, von einem Clan.
Von Behind.
David Hein. Nee, von Bi-Han, das ist Sub-Zero. Und Sub-Zero. Scorpions Tochter überlebt aber. Und Jahrhunderte später gibt es diesen Typen, der heißt Cole Young, der so ein komisches Drachensymbol auf seiner Haut eingebrannt hat, mit dem er auf die Welt gekommen ist. Und es stellt sich heraus, dass jeder, der dieses Zeichen auf seinem Körper hat, ausgewählt wurde als Champion, um für das Erdenreich zu kämpfen gegen dieses andere Chaosreich. Und in diesem Turnier, das Mortal Kombat, und jeder, der das, also.
Das ist universumsweit, Jonas. Jonas guckt ein bisschen verwirrt über die Lore von Mortal Kombat.
Es gibt verschiedene.
Kampfspiel?
Ja, es gibt verschiedene Realms und eins davon ist das Chaos Realm oder Avar. Ich hab auch wirklich vergessen, wie es heißt. Tut mir leid. Ich bin da, wie gesagt, nicht so tief in der Lore drin. Und es gibt aber auch das Erdenreich und das Erdenreich. Bitte?
Asgard?
Nicht so.
Frag mich nicht.
Also die kämpfen halt gegeneinander.
Wer
beherrscht welches Realm und was.
Genau. Ja, ja. Und so wird er halt ausgesucht als Kämpfer. Und das Lustige ist halt, man erwartet halt in Mortal Kombat dieses Turnier. Und in diesem ersten Film gibt es nicht das Turnier, sondern so ein Vorgeplänkel zum Turnier.
Das ist mies.
Und das ist wirklich mies. Weil das Miese ist auch daran, dass halt das gesamte Marketing von vornherein bereits gesagt hat, ja, das Turnier, das gibt's dann im zweiten Teil.
Das ist so doof.
So, das bewahren wir uns auch für ein Sequel. Weil das bezahlt ihr ja eh, das kauft ihr ja eh. Ja, und jetzt bin ich halt da reingegangen, dachte mir, ja, endlich gibt's dieses Turnier. Ja. Und was soll ich sagen? Endlich gibt es dieses Turnier. Ist es ein besserer Film als der erste Teil? Ich würde sagen, ja.
Wegen der Kampfszenen wahrscheinlich.
Ja, also es ist halt, ich finde den ersten Teil so ein bisschen bedeutungsschwanger. Es gibt mit Kano, diesem australischen Mercenary, also diesem Söldner, gibt es so ein bisschen Comic Relief da drin, aber der ist auch so ein bisschen nervig, finde ich. Ja.
Und ich glaube, Sub-Zero wird auch nicht so geil dargestellt. Ich habe das so ein bisschen.
Och, also, den fand ich eigentlich
so. Also, ich glaube, ein bisschen wasted.
Ich finde Lord Raiden eher so ein bisschen albern, diesen Donnergott, der sucht die Champions zusammen auf der Erde.
Ach! Boah,
ja,
jetzt habe ich wieder ein Bild vor Augen.
Den habe ich so ein bisschen nervig im Kopf. Aber vor allem halt diese bierernste Familiengeschichte, die teilweise wirklich seicht und kitschig ist. Plus, wir können noch natürlich über die visuellen Effekte sprechen, die jetzt auch nicht so gut sind teilweise. Der Film ist meiner Meinung nach so ein bisschen vergessenswert, der erste. Der zweite ist harmlos.
Ich meine, er hat Carl Urban.
Genau.
Wo wir bei Herr der Ringe sind.
Ja, mit Eomer. Aber auch Butcher in The Boys. Mhm. Und er spielt Johnny Cage. Und Johnny Cage ist so ein Dolph Lundgren-artiger Actionheld aus den 80ern, der hat er auch dieses Mark oder entwickelt? Ich bin mir noch nicht mehr sicher. Ich glaube, dieses Zeichen, das ist das Lustige. Also der zweite scheißt irgendwie so komplett auf den ersten.
Ja, ja.
Und
Sub-Zero kommt gleich auch nicht vor, ne?
Doch, die haben leider die Storyline nochmal aufgegriffen. Oh, und das ist der nervigste Teil in dem Film. Aber ich muss wirklich sagen, ich hatte erstaunlich viel Spaß mit diesem Film, weil auch Carl Urban so eine sehr alberne, goofy Figur spielt.
Wirst du da reingezogen in dieses, genau. Er weiß gar nichts davon, dass dieser typische, wie er entdeckt mit uns quasi dieses.
Aber also, der Film nimmt sich jetzt auch nicht ernst.
Der nimmt sich, also das ist das Schöne. Der erste nimmt sich meiner Meinung nach so ein bisschen zu ernst. Ja. Der zweite ist wirklich mit einem Augenzwinkern erzählt. Und das ist genau richtig. Und Carl Urban tut wirklich genau das, wofür er gecastet wurde. Er spielt Butcher Volume 2. Es ist wirklich, er spielt sich selbst, aber. Also irgendwie fand ich das sympathisch in dieser, in dieser Rolle, weil es irgendwie zu diesem Johnny Cage passt, der wirklich wie so ein Johnny Bravo ist, wer das noch kennt. ich finde irgendwie ihn als Figur witzig. Bei mir hat das, ist dieses Konzept voll aufgegangen und dann habe ich einfach diese Kämpfe bekommen, die teilweise in dieser Mortal Kombat-Ansicht auch, also ne, so Beat'em-up-mäßig inszeniert wird. Ja. Aber auch nur teilweise, auch nicht so sehr, wie man das gerne hätte, aber schon teilweise. Also gab es schon so definitiv ein paar Anspielungen. Es gibt wirklich die Sprüche, die man aus den Spielen auch noch mal hören will, wie Get over here und Fatality und was weiß ich nicht alles. Die kommen hier auch vor. Und ich muss sagen, ich hatte wirklich Spaß mit diesem herrlichen Trash. Der Song Techno-Syndrome wird auch geil eingesetzt. Und es gibt ein paar, wirklich viele Gags darüber, warum Mortal Kombat mit K geschrieben wird. Dieses epische, universumsübergreifende Turnier, warum das falsch geschrieben wird. Und ich muss sagen, deswegen hatte ich wirklich irgendwie, ich glaube, wenn man das nicht zu ernst nimmt, wenn man ein paar Spaß- oder Kaltgetränke irgendwie sich nimmt, den größten Eimer Popcorn, den man sich vorstellen kann, zur Freitagabendvorstellung um 22 Uhr oder so mit den Freunden im Gepäck, weil man gerade irgendwie wirklich was Dummes gucken will, wo es auch überhaupt nicht schlimm ist, wenn jemand drei Reihen vor einem irgendwie zu viel redet, was ich eigentlich immer, wo ich immer, ne, Ausschlag kriege, aber also wenn es einen Film gibt, bei dem es nicht schlimm ist, dann ist es der hier. Du kannst, ich bin der Überzeugung, du kannst rausgehen, 20 Minuten lang draußen irgendwie Durchfall haben auf der Toilette oder was auch immer, zurückkommen und du hast nichts verpasst.
Ja, sehr gut.
Es wird alles so herrlich visuell erzählt, es wird wirklich dieses Turnier, es gibt, die haben sich so eine Idee einfallen lassen, wie sie das, wobei das auch aus den Spielen ist, wie viele, wer, welche, es gibt so einen Turnierbaum, so in der Art. Ja, geil.
Und das sieht man dann auch.
Ist das nicht so ein bisschen
wie also bei so
ein,
Dead or Alive gewesen? Turnierbaum ist das falsche Wort. Es gibt so eine Anzeige, wie viele Kämpfe und so, weiter. Okay. Wer wie viele Kämpfe gewonnen hat, welches Reich. Und es ist so her, es ist wirklich, es ist so dumm, so plump. Aber es funktioniert. Und ich muss echt sagen, dafür, dass dieser Film auch 2 Stunden lang ist, ich hatte echt Spaß.
Würdest du aber auch sagen, man kann den ersten Film skippen oder direkt zum zweiten?
Ja, ja, ganz ehrlich, ja, definitiv.
Also man könnte bei
vor allem
im Kino quasi Durchfall haben während des kompletten ersten Films, bei so einem Double Feature, dann geht man in den zweiten Film rein.
Also wenn man wirklich 2 Stunden lang Durchfall hat, dann sollte man vielleicht doch mal zum Arzt gehen, statt irgendwie sich das Sequel im Kino anzugucken. Aber
Ach so.
Ja.
Fatality halt.
Aber ganz ehrlich, also ich muss wirklich sagen, Allein die Entscheidung, die haben so ein Riesenfass aufgemacht mit dieser Figur Cole Young im ersten Teil, mit seiner Familiengeschichte und oh, meine Tochter und meine Frau. Während du da sitzt und eigentlich nur Mortal Kombat sehen möchtest.
Ja.
Ich find's so herrlich, dass die im zweiten Teil von Anfang an sagen, ja, scheiß auf den. Scheiß auf den. Das ist so eine winzige Figur im zweiten Teil. Es geht halt viel mehr um Carl Urbans Figur und die ist halt, die kann man nervig finden, aber ich meine, wer in Mortal Kombat 2 geht, also man was kriegt das, was erwartest du? Du kriegst das, was du haben willst. Genau.
Sind wir 2026 endlich angekommen in der Zeit, in der Beat'em-up-Verfilmungen gut sind? Weil in den 90s, das dürfen wir natürlich erwähnen, in den 90s gab es schon mal einen Mortal Kombat-Film, auch einen Mortal Kombat 2-Film und es gab auch einen Street Fighter-Film und ein weiterer Beat'em-up, der noch kommt, ist der neue Street Fighter und da gab es einen Trailer zu. Und ich muss sagen, ich hab ein bisschen Bock.
Ich hab mega Bock.
Das sieht das ist einfach wirklich, das ist Street Fighter, wie man es aus den Spielen kennt. Also es gibt ja wirklich massig Street Fighter-Spiele. Und das ist so, yo, mein Street Fighter 2 Turbo.
Ja.
In die Richtung geht's irgendwie. Und Jason Momoa als Blanka zum Beispiel.
Also da sieht man halt schon vom Trailer, dass der mit einem riesigen Augenzwinkern erzählt ist.
Ja.
Vor allem möchte ich mal darauf hinweisen, dass dieser Regisseur halt, Kitao Sakurai, den kennt noch wirklich kein Schwein. Aber ich sag eine Sache, die eigentlich alle, die es kennen, sofort an Bord ziehen sollte. Das ist der Co-Schöpfer der Eric Andre Show und der Regisseur davon.
Das ist die beste Nachricht, die ich diese Woche gehört habe.
Also,
ich liebe die Eric Andre.
Ich auch. Also wirklich, wenn man in
YouTube, sehr anarchistischer Humor.
Das ist sehr, das ist der wildeste, anarchistischste, so wirklich verstörendste Humor, den man sich vorstellen kann. Wer mal in YouTube Rabbit Hole fallen möchte, Eric Andre Show.
Das ist wild. Das ist versteckte Kamera, wie sie sein sollte.
Das ist Grenzüberschreitung bis zum geht nicht mehr. Genau, und der hat dann ja auch Bad Trip gemacht. Und ja, also das ist wirklich, der hat mit Eric Andre zusammen diese Show geschaffen und der führt jetzt Regie in diesem Street Fighter. Ja. Und der Trailer ist so vielversprechend. Und die gehen einfach komplett in diese Figuren rein, so wie sie sein sollten. Die werden nicht in irgendeiner Weise ernst gemacht oder
aber ja. Die Story ist ja fast die gleiche wie Mortal Kombat 2. Wenn ich das richtig raussehe, es geht auch wieder um einen Typen, der mal berühmt war und dann irgendwie sich durch irgendwelche Reality-Shows durchkämpfte. Er war halt so Martial-Arts-Kämpfer, sonst irgendwas. Und man sieht halt diese Szene, wo einer so eine Reality-Show so ein Auto zusammenprügelt und das ist halt aus Street Fighter. Und so, ja, geil, das ist das Zwischenstage.
Das ist ja das Herrliche. Das ist so geil. Ich finde diese Idee so genial, dass sie Ken genommen haben, um aus seiner Sicht dieses Turnier zu erzählen. Ja. Und ich bin auch sehr gespannt, was die so ein Buddy-Ding draus machen, weil es gibt ja auch noch Ryu.
Ja.
Und der ist ja quasi die ernste Version von Ken, aber Ken ist halt die alberne amerikanische Version und ich bin sehr gespannt so, ja, es gibt sehr, sehr viele Parallelen zu Mortal Kombat 2, was halt aus der Sicht von Johnny Cage erzählt wird, aber es ist ja trotzdem, es ist, also ich habe richtig Bock drauf.
Ja, ja.
Ich meine, du gehst ja auch nicht zu einem Fastfood-Laden, wo du genau weißt, was du kriegst und beschwerst dich dann, dass es irgendwie, keine Ahnung.
Die haben auch Pommes wie der andere Laden.
Ja, aber du beschwerst dich ja nicht darüber, dass die Pommes irgendwie nicht perfekt kross geworden sind. So, du kriegst halt das, was du erwartest und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Und deswegen.
Ich bin gespannt, ob sie halt, ich glaube, das hat man im Trailer noch nicht so gesehen, ob sie halt so übertriebene Sachen machen wie, okay, wird Jason Momoa Elektroschocks austeilen können, werden sich die Arme von Dings langziehen, langziehen können, es wird einfach wild.
Ja, auf jeden Fall wird
es. Weil es gibt ja so einen Satz, so, hey, ich bin mir sicher, dass ich eben einen Feuerball aus seinen Händen kommen habe sehen und sowas.
Ja, ja.
Das ist einfach wild. Das ist halt gut.
Ja, bei Mortal Kombat war ich nie drin, aber
Street Fighter bist
Street du? Street Fighter habe ich tatsächlich sehr viel auf Super Nintendo.
Ja, sehr gut.
Und als ich gehört habe, dass es einen Film geben soll, war so, ja, null. Aber ganz ehrlich, es war wie bei euch. Ich habe diesen Trailer gesehen und war direkt so.
Ja.
Das ist mein zweit- oder drittmeist erwarteter Film des Jahres.
Ach, ja, same.
Hast du den Original auch noch nicht gesehen? Aus den 90s?
Wenn ich den gesehen hätte, dann habe ich den null in Erinnerung.
Wirklich?
Mit Jean-Claude.
Ah, Moment, ach doch.
Ja, ja.
Ja, okay.
Das ist
cool. Das hat nicht so viel Street Fighter Sachen. Ich habe den ewig nicht mehr gesehen.
Ich habe das
nicht auf irgendeiner Insel?
Ja, ja, ich habe den als Kind rauf und runter gesehen. Wirklich. Ich fand den als Kind total geil.
Ich habe immer Bloodsport geguckt.
Ja. Eigentlich wahrscheinlich auch der bessere.
Wann kommt der Tekken-Film?
Ja.
Der Tekken-Film.
Ja, aber also gerade was so diese Videospielverfilmung angeht, es geht wirklich heiß her. Wir sind ein bisschen spät dran, weil dieser Trailer eigentlich schon, wenn dieser Podcast rauskommt,
ist das schon zwei Wochen alt, oder?
Da ist der schon fast zwei Wochen
alt.
Ja, gut.
Ist ja am 16. April, Mitte April rausgekommen.
Ich möchte trotzdem darüber sprechen, weil ich ja auch zuletzt nochmal, also nicht nochmal, sondern Resident Evil 9, also Requiem, durchgespielt habe. Und ja auch, das ist so ein bisschen kleiner Lore-Fun-Fact über mich. Ich habe fast jeden Resident Evil Teil, also nicht jeden, das sind zu viele, auch die ganzen Remakes und die Spin-offs und so, aber ich habe jeden aus der Hauptreihe eigentlich mal angezockt, außer 3 und 4, immer abgebrochen und dann per Let's Play zu Ende geguckt. Nee, wobei ich.
Zu tief drin.
Nee, ich habe 1 durchgespielt, 2 durchgespielt, ich habe 5 durchgespielt, ich habe 9 durchgespielt, 7, bei 6, 7, 6 fand ich auch wirklich extrem scheiße, aber 7, 8 musste ich tatsächlich so über. Mhm. Ich hasse Horror-Games eigentlich. Aber Resident Evil, ich habe für die Lore einfach eine ganz große Schwäche. Und jetzt kommt halt dieser neue Resident Evil-Film raus. Man muss sagen, 2021 kam noch mal ein Film raus, der ist nicht sehenswert.
So lange her,
habe ich mir sagen lassen.
Nee, oder?
Du meinst aber, verwechsel das jetzt nicht mit dieser Paul W.S. Anderson-Reihe.
Okay, ja.
Mit Mila Jovovich, weil das ist ja noch was anderes. Es kam 2021 noch mal ein Film raus, dann gab es diese Serie, wie hieß die noch mal? Welcome to Raccoon City oder sowas hieß die?
Ja.
Doch, so hieß die. Das ist alles irgendwie, also das variiert, es ist mal meh, ist aber in den schlimmsten Fällen auch wirklich scheiße.
Das heißt, es gibt verschiedene Lore für verschiedene Produkte, die Resident Evil heißen? Ich bin überhaupt nicht tief drin
in den Shit. Willst du dich wirklich in die Resident Evil Spiele-Lore begeben? Das ist ein Clusterfuck, der aber teilweise halt auch wirklich geil ist. Also die gehen ja auch in wildeste Richtungen über verschiedenste Storylines. Mhm. Die Figuren sind sehr unterschiedlich. Man muss dazu sagen, dieser neue Film hat riesiges Potenzial. Mhm. Resident Evil, der startet am 17. September. Warum hat er so Potenzial, Jonas?
Wegen dem Namen, der da mitwirkt. Drehbuch und Regie stammen unter anderem von Zach Greger.
Mhm.
Und der hat uns letztes Jahr mit Weapons verwöhnt.
Mhm.
Und genau, ich war, als ich gehört habe, Resident Evil kommt raus, war ich auch so, Schon wieder, aber dieser Name hat für mich alles geändert. Man, also ich sehe da sehr großes Potenzial.
Das kann richtig geil werden, das kann aber auch ordentlich daneben gehen, gerade wenn es halt so um so Franchise-Sachen geht. Mhm. Aber die Hoffnung ist da.
Die Hoffnung ist da. Vor allem
Trailer,
Also man kann sich jetzt darüber beschweren wieder als Spielereihe-Fan, dass es halt weder, also Leon S. Kennedy, Jill Valentine, Chris Redfield, Albert Wesker und so weiter kommen meines Informationsstands nicht vor, auf jeden Fall nicht als Hauptfiguren, weil es geht um einen Typen namens Brian geht, der medizinischer Bote ist und ein medizinisches Paket von A nach B bringen soll. Und der, das ist übrigens Austin Abrams, der hat James in Weapons gespielt. Und James war eigentlich so, ich glaube, da sind wir einstimmig einer Meinung, so mit einer der besten Sachen an Weapons. Das ist dieser Junkie.
Ah ja,
Und spielt aber während des Virus-T-Virus-Ausbruchs von Resident Evil 2.
Oh.
Was halt so wieder in die Resident Evil-Story, also ich hole euch kurz ab, Resident Evil 1 spielt in diesem Herrenhaus.
Ja.
Und Resident Evil 2 behandelt eigentlich wirklich den richtig großen T-Virus-Ausbruch in Raccoon City.
Okay, und das, der Film mit Mila Jovovich, der startet ja auch in einem Herrenhaus. Und dann bricht auch ein.
Ich will, also die
das passt
ihr dürft,
nicht zusammen,
ihr dürft die Spiele-Lore nicht mit dieser Paul W.S. Anderson Mila Jovovich-Lore.
Das ist mein Lieblingsregisseur, Alper.
Ja.
Der hat uns in The Lost Lands gemacht.
Das ist aber allerdings wahr, ja.
Jonas, warst du nicht auch ein medizinischer Bote in deinem.
Was?
Hat nicht irgendwer von euch Blut ausgefahren oder sowas?
Was?
Was? Keiner von euch? Irgendwer hat irgendwie Blutkonserven ausgefahren oder sowas.
Nie in meinem Leben.
Okay, dann wart ihr das nicht.
Aber ich habe noch nie mal eine Blutkonserve in der Hand gehabt.
Nicht?
Ja. Okay. Ich finde es aber, also ich will nur mal kurz sagen, dass der Typ, dass es um einen medizinischen Kurier geht, ich mag außergewöhnliche Jobs in Filmen, ist mir dadurch aufgefallen. Das ist einfach ein cooler.
In Deutschland sind das diese Leute mit diesem Apothekenfahrzeug und wo da vor einem Zettel drin steht, liegt und so. Ich parke hier nur kurz Apotheken, wichtige Medikamentenlieferung.
Ja. Aber also man muss dazu sagen, Zach Gregor, der hat auch so ein sehr viel zitiertes Video gemacht, wo er den Trailer, so ein Breakdown zum Trailer gemacht hat. Mhm. Was ich sehr spannend finde, weil also allein durch seine Aussagen wird eigentlich ganz klar, dass er wirklich ein großer Fan der Spielereihe ist. Das ist ja schon mal.
Das ist mal gut.
Das ist das Gegenteil von Uwe Boll.
Grüße, geh nicht raus.
Er spricht immer wieder darüber, dass die Kamera sich, also die Kamerabewegungen sich anfühlen sollen wie im Spiel. Es soll wirklich Passagen mit First-Person-Aufnahmen geben, was ich immer feiere.
Gibt es nicht auch diese, wie diese bei Resident Evil, diese Kameraeinstellung, die quasi so wie so in der Ecke an die Decke geklebt ist und so leicht nur der Figur folgt?
Ja, das auch.
Ging das nicht in den Spielen immer so ein bisschen so?
Nee, das ja gerade in den frühen, ja. Aber es gibt auch viele so Over-Shoulder-Shots, Third-Person-mäßig. Also es soll auch einige Easter Eggs geben, wie zum Beispiel das grüne Kraut. Das kommt eigentlich in, soweit ich weiß, jedem Resident Evil-Spiel vor.
Mhm.
Heilkraut.
Das grüne Kraut.
Kannst auch grünes Kraut mit grünes Kraut kombinieren und dann noch mal mit grünem Kraut und dann wird dein Heil-Item immer stärker. Ich erwarte auch so einen Moment, dass die Figur irgendwann eine Schrotflinte oder so findet, aber keinen Platz mehr im Rucksack hat und deswegen Sachen rausschmeißen muss. Und
Das erinnert mich also ein bisschen an so. Erinnert euch noch an die Doom-Verfilmung
mit natürlich.
The Rock?
Ja.
Wo es dann auch so, also geil, wie im Spiel. Und dann gab es diese 30 Sekunden POV.
Die ist nicht 30 Sekunden.
Die ist aber
schon länger.
Ja, die ist lang, aber die kommt spät und ist halt in so einem, also der Film hat auch nicht so viel mit den Spielen zu tun. Und genau wie bei den Street Fighter und Mortal Kombat Sachen so, anscheinend kommen jetzt die guten Sachen. Es hat so lange gebraucht, bis jemand gesagt hat, lass mal gut machen.
Ja,
also ich gedacht, nimm mal lieber so Regisseure und Regisseurinnen, die Fans sind von den jeweiligen Werken. So wie zum Beispiel, ich bin mega gespannt auf Alex Garlands Elden Ring.
Definitiv.
Oh,
ich will nur kurz sagen, auch das, also Zach Gregor hat eine Sache gesagt, bei der ich zuerst war, und dann aber, es gibt, ihr müsst wissen, er hat gesagt, er lässt sich auch sehr von Resident Evil 6 inspirieren.
Hm?
Und das ist erstmal, weil das ist eigentlich bekanntermaßen so der beschissenste Teil der Reihe.
Oh.
Ich habe den, als er rauskam, durchgespielt und war wirklich, also ein Kumpel und ich wollten das um den Couch-Koop durchzocken.
Das habe ich auch gespielt.
Das ist
furchtbar.
Das ist furchtbar. Das ist miserabel. Also gerade in Sachen Gameplay. Aber das ist halt die Sache. Das ist aufgrund von dem Gameplay und der Spielmechanik und dem vielen Backtracking und so weiter. Und den nicht enden wollenden Quicktime-Events. Also drücke jetzt B, ganz schnell.
Stimmt, das war die Zeit,
wo also
Quicktime-Events so Peak waren.
Ja, B war jetzt als Gag. Aber das lässt einen erstmal stutzen, weil warum nimmst du das beschissenste Spiel der Reihe? Aber storymäßig war Resident Evil 6 überhaupt nicht verkehrt. Mhm. Und gerade auch so in manchen Creature-Designs und so.
Mhm.
Und gerade, dass er weniger, also dass er gerade auf diese wilden Creature-Designs von Resident Evil eingeht, finde ich halt irgendwie sehr, 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 sehr cool. Und es wirkt einfach so, als hätte Zack Gregor sich da sehr viele Gedanken gemacht. Ja, es ist am Ende des Tages immer noch eine Konstantin-Produktion, das darf man nicht vergessen. Konstantin-Film. Und bei dem Film zu Assassin's Creed hatte ich wegen dem Regisseur auch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und das hat sich als falsch herausgestellt. Natürlich muss man da warten. Man muss auch wissen, eine Sache will ich noch dazu sagen, Resident Evil, die Spielereihe, ist 30 Jahre alt. Wow. Über 30 Jahre. Ich glaube, der erste Teil kam, glaube ich.
Ich bin auch über 30 Jahre alt. Schon.
Ja. Es ist einfach, die Spiele sind so unterschiedlich. Mhm. Man kann nicht alle Fans glücklich machen. Dafür, er muss ja irgendwie eine Vision verfolgen und eine Richtung einschlagen. Ob der da wirklich, ich will einfach einen guten Horrorfilm sehen.
Ja.
Wir wissen, dass Zack Gregor das kann. Mhm. Allein mit Weapons. Aber man, ich bin einfach sehr gespannt. Wir werden es rausfinden im September im Kino.
17.
Ich mich September. Besonders auch gefreut über den kleinen Gastauftritt von Baron Harkonnen im Trailer.
Stimmt.
Ja, na gut.
Das ist true.
Was, worüber wollt ihr noch sprechen?
Wir sind so ein bisschen wir sind jetzt ein bisschen im Cinema Flashback drin und ich möchte ganz kurz ein schönes Highlight von mir aus den letzten Wochen erwähnen. Und zwar geht es nicht um einen Film, sondern um die Lesung eines Buches, das verfilmt worden ist. Ich war nämlich bei der Lesung von Die Vögel mit Jens Varocek. Und wer weiß, wer Jens Varocek ist?
Drei Fragezeichen.
Das ist Peter Shaw aus den Drei Fragezeichen. Der
zweite Detektiv.
Genau, der macht nämlich so eine Leserei und liest Hitchcock. Bücher, also beziehungsweise die Vorlagen und mit einem Menschen dabei, der Live-Vertonung macht.
Das ist übelstes Marius-Bait.
Das ist absolut
wirklich. Ja.
Und er hat so einen kleinen Fanboy-Moment, weil hinterher, also er hat auch ein Buch über Hitchcock geschrieben und am Ende gab es Autogramme, habe ich mir ein Autogramm geholt.
Ah.
Und es war ganz toll und er hat halt, die Vögel ist, die Vorlage ist nicht lang, also komplett in dieser zweiteiligen Vorlesung, die komplette Kurzgeschichte vorgelesen mit Geräuschemacher. Und Alfred Hitchcock hat sich so ein bisschen entfernt von der Geschichte, hat da was anderes draus gemacht. Aber es war richtig gut und würde ich jedem empfehlen. Er liest auch Psycho noch vor und noch so ein paar Hitchcock-Sachen. Und das ist auf jeden Fall was zu empfehlen. Und das Buch und den Film würde ich sowieso empfehlen.
Also, die Vögel, ja.
Genau, großartig. Ja.
Wenn ihr mit Psycho in Hitchcock eingearbeitet habt, dann macht gerne mit Die Vögel weiter.
Hat auch eine krasse Mutterfigur, tatsächlich. Nur im Film.
Ja.
Und enjoy this.
Ich habe auch noch einen kleinen Cinema-Flashback mitgebracht. Ich habe es noch nicht ganz fertig gelesen, aber ich stecke gerade mittendrin in dem Buch Eisen von Güzel Yakina. Und das ist eine halbbiografische, ist ein Roman über Sergei Eisenstein.
Ach, spannend. Den
sowjetischen Regisseur.
Boah, Leute, heute holt ihr die Funk-Zielgruppe 14 bis 29 ab, wirklich.
Ich dachte gerade, du machst jetzt so ein, es ist so Mineralien und
Nee. Wenn Sergei Eisenstein, für alle Leute, die ihn nicht kennen, war ein wegweisender Regisseur, der viele Dinge etabliert hat, die wir heute so für ganz selbstverständlich sehen.
Also und vor allem Montage.
Ich lehne mich aus dem Fenster, der meistzitierte Regisseur, würde ich mal sagen. Oder?
Sehr oft zitiert.
Ja, aber
ja. Mein sein bekanntester Film ist ja Panzerkreuzer Potemkin. Und so weit bin ich im Buch schon, wie er den produziert hat. Und es ist einfach wahnsinnig spannend, was das für ein Mensch war.
Ja, ein Universalgenie sondergleichen. Also der war ja nicht nur in der Filmkunst extrem bewandert und hat Maßstäbe gesetzt. Ich hatte meine ganze Vorlesungsreihe über den. Der war ein absolutes Genie sondergleichen, der auch in verschiedensten Wissenschaften irgendwie bewandert war.
Ja. Der Iron Man der Filmwelt.
Ich fand's super spannend. Das beginnt halt so damit, wie er im Schnittraum sitzt mit einer anderen Cutterin. Und sie einen Fritz-Lang-Film für das sowjetische Publikum quasi zurechtschneiden müssen, dass die revolutionäre Botschaft auch rübergebracht wird. Das ist nicht einfach so ein Film,
was mit dem Westen ist.
Es war, ich glaube, Nosferatu.
Spannend, ja.
Ah, ich versuche gerade über die revolutionäre Botschaft.
In Mabuse. Das Kabinett des Dr. Mabuse.
Ja. Der hatte auch verschiedene Montageformen, also Formen des Filmschnitts irgendwie etabliert, unter anderem auch jetzt muss ich tiefstes Uniwissen wirklich ausgraben.
Do it.
Die intellektuelle Filmmontage oder wie das hieß, ich hab's vergessen wirklich. Ja. Aber
für seine Zeit hat er einen extrem rasanten Schnitt auch gehabt.
Auf jeden Fall, genau. Und auch vor allem einen sehr, der war extrem frei assoziativ in seinen Schnittfolgen, indem er Sachen immer wieder reingeschnitten hat, die teilweise so als Kontrapunkt gestellt wurden, um einfach freier zu assoziieren und da neue Bedeutung zu schaffen. Sorry.
Das ist ganz
Und kleiner Spoiler: Die Beziehung zu seiner Mutter war sehr schwierig.
Oh, ja.
Ich finde schön, dass die Bandbreite heute von Street Fighter bis hin zu Panzerkreuzer. Was hast du noch geguckt?
Ich bin noch mitten in From drin und binge das gerade durch. Ich finde, die zweite Staffel hat so ein paar Schwächen, die die erste nicht hatte, aber ich bin immer noch komplett drin.
Worum geht's denn da eigentlich?
Ich habe das letzte Woche schon im Podcast sehr ausführlich besprochen.
Alles klar.
Das wollte ich nur mal gerade so mitbringen nochmal. Das spannend. Ist sehr spannend, sehr Lost-mäßig, sehr viel Mystery.
Und eine Sache, das hat auch jemand bei uns drunter geschrieben. Ja. Wir haben immer so gesagt, das ist so gewalttätig und sowas, so brutal. Mhm. Aber eine Person hat es auf den Punkt gebracht und ich finde, das stimmt auch 100%. Die Serie ist grausam.
Die ist grausam, die ist
sehr
ist
grausam.
Fies. Ja, okay. Das stimmt. Ja. Geht wirklich tief in. Ich bin immer wieder sehr überrascht darüber, wie Horror die ist und wie sie es immer wieder schafft, gruselige Momente zu kreieren. Mhm. Ich finde sie gruseliger als die meisten Horrorfilme, die aktuell laufen. Und gleichzeitig hält sie einen dran, weil sie so viele Fragen stellt und Mysterien aufmacht. Wenn das am Ende nichts Rundes ergibt, dann tut's mir leid, dann haben wir alle sehr viel Zeit verschwendet. Haben wir aber nicht, weil es trotzdem Spaß macht, die zu verfolgen.
Dritte Staffel hast du gesagt? Das jetzt,
oder? Die gerade aktuell läuft die vierte.
Ach, vierte schon, okay.
Ich bin nur immer noch, ich habe gestern das Finale von der zweiten gesehen.
Ich hab Bock, vielleicht steige ich heute Abend ein.
Die ist sehr empfehlenswert, wirklich.
Wart noch ein paar Wochen, dann kannst du die vierte in einem Rutsch schauen.
Ja, ich muss ja erstmal die drei davor gucken.
10 Folgen, 50 Minuten.
Ja, ich glaube schon, dass du das schnell durchbingen wirst.
Ich war wirklich lange nicht mehr so gefesselt von der Serie, sodass ich auch tagsüber denke, ach, ich will heute Abend weiter gucken. Vor allem, ich lese eigentlich gerade auch noch eine Comicreihe namens Batman Dark Patterns. Das will ich nur noch mal gerade empfehlen. Und das ist wirklich eine der besten, also gut, absolut Batman mal außen vor.
Die Platte ist gesprungen, das wiederholt sich. Das ist eine der besten Comicreihen. Du liest gerade immer die besten Comicreihen.
Es kommt immer noch ein besserer Comic.
Ja, aber das liegt auch daran, dass DC einfach aktuell seit drei Jahren wirklich extrem viel richtig macht, gerade im Batman-Universum. Dark Patterns ist wirklich, also das wird dir auch so krass gefallen, Jonas. Ich musste das unbedingt mal auch irgendwie.
Wegen den Patterns.
Wegen den Patterns, du bist doch ein Freund von Patterns.
Pattern.
Ja. Nee, aber es ist so eine sehr düstere Batman-Geschichte, die sich einen Serienmörder dreht, der in seinen Taten gewisse Patterns, Muster wiederholen lässt. Und das ist wieder Batman komplett als düsterer Detektiv, der sehr Long Halloween-mäßig übrigens, wer die Reihe kennt. Sind allerdings irgendwie, ich bin halt noch mittendrin, es sind mehrere Geschichten, die in dieser Reihe irgendwie erzählt werden, so anthologisch. Aber ich mag den Comic sehr und der ist sauschön gezeichnet. Ja, das wollte ich nur noch mitgebracht haben.
Wir haben uns alle auch einen Trailer angeguckt, der rausgekommen ist. Und zwar einem der meisterwarteten Filme dieses Jahres, würde ich sagen. Mhm. Und zwar ist das der neue Christopher Nolan-Film. Und
die Odyssey,
Die Odyssey. Und wir sehen jetzt ein bisschen mehr im Trailer.
Ja.
Und ich nehme es mal schon weg. Nach dem Trailer bin ich so ein bisschen so, I don't know. Ich weiß nicht.
Ach so, skeptisch, ja.
Ja, ich bin skeptisch. Ich hatte erst richtig Bock auf den Film. Mhm. Jetzt habe ich diesen Trailer gesehen und manchmal wird ja Christopher Nolan so eine gewisse
Kälte
vorgeworfen. Ja. Ich finde, dieser Film wirkt wirklich kalt und so lost. Und der ist ja krass entsättigt. Und
Es ist ja nicht, es ist ein Trailer.
Es ist ein Trailer. Ja. Aber ich bin jetzt ein bisschen, ich bin froh, dass sie den Zyklopen wirklich als Zyklop reingebaut haben.
Ja.
Und ich habe mir halt den englischen Trailer, also Original-Trailer angeguckt. Und der war mir, der ist so amerikanisch, finde ich. Also vor allem.
Meinst, dass er seinen Vater Dad nennt?
Ja, genau, weil Tom Holland sitzt da so, Dad will come home. So, what the fuck, sagt
du
mein Vater?
Du meinst Botox Faces in mystischen Geschichten.
Und Matt Damon weiß ich nicht. Also irgendwie werde ich gerade ein bisschen skeptischer.
Mein Gesundheit. Hund hat gerade irgendwas tief aus sich herausge.
Ja, kam was. Sind Tiefen. Ja. Also ich weiß nicht. Also der Film hat so ein bisschen so ein komisches Unbehagen bei mir ausgelöst und der fühlt sich so ein bisschen weird an. Also es ist nur der Trailer.
Ja.
Ich will mal abwarten, also aber Dad hat mich auch wirklich so, what the fuck, sag bitte Father.
Ich bin ein großer Sandalen-Film-Fan und sowas wie Troja, das, was viele Leute nicht so mögen.
Ah, das macht was mit dir. Ich liebe Troja
auch. Es fehlt der Mexiko-Filter auf. Sag's, wie es ist. Ja. Es fehlt der Mexiko, das ist der gleiche Filter, der auch an so antiken Stoff immer drauf ist. Das alles sehr sandig aussieht. Aber ich freue mich trotzdem noch drauf, aber ich kann das auch 100% nachvollziehen. der Trailer hat mich jetzt nicht so abgeholt. Ich fand den ersten wesentlich spannender.
Leute, das sind doch irgendwelche Trailer-Companies, die dieses unfertige Material bekommen, sich das zurechtschnibbeln, wie sie wollen. Und das Grading ist nie final.
Es geht um die Vorfreude.
Ja, also ich verstehe es. Aber lasst doch nicht euren Spaß auf den Film dadurch abmildern.
Auf jeden Fall angucken. Und vielleicht ist es euch gut, aber also das hatte ich schon bei Tenet halt, so dieses, so, das ist so super distanziert gefühlt.
Ja, aber das ist doch nichts Neues bei Nolan.
Also, ich weiß, aber vielleicht übertreibt das halt so ein bisschen. Also weißt du, das ist so.
Aber ich finde nicht, dass man durch den Trailer bereits so ein Vorurteil
findet. Nein, auf keinen Fall. Es ist einfach nur so, okay, ich will ja auch nicht overhyped sein, ich will aber auch den Film nicht vorverurteilen natürlich, aber es ist so, das ist ein bisschen Dämpfer.
Genau deswegen sage ich immer wieder, beurteilt, also Trailer sind Schall und Rauch.
Street Fighter Trailer?
Ja, also der macht schon sehr viel richtig, das stimmt.
Aber kann auch Crap werden, ja natürlich, am Ende entscheidet der Kinogang.
Der Assassin's Creed Trailer damals war auch geil, um nochmal zu dem Thema zurückzukommen.
Ja, der also, Godzilla Trailer war auch geil.
Der Eternals Trailer, wo man kurz Babylon gesehen hat, war auch geil.
Ja eben, also ne? Da sollte man.
Aber das baut ja auf Sachen, auf die Nolan ja wirklich in seinen Film hat.
Das stimmt.
Ja. Deswegen, also.
Das stimmt. Ich bin auch der Meinung, warum die Odyssey, muss ich ganz ehrlich sein. Aber ich bin trotzdem auch.
Ja, warum?
Lass mich überraschen.
Warum?
Jonas,
warum nicht Troja?
Hast du nicht Großes vor mit die Odyssey, wenn der mal rauskommt?
Ich hab Bock auf jeden Fall auf ein paar lustige Videos. Mhm. Ich meine, Xena ist auch großer Mythologie-Fan im Team und wir werden uns noch irgendwas. Schönes Ausdenken für die und Zeit.
Da vielleicht auch mal tiefer hineingehen in den Film.
Und den Film werden wir sowieso besprechen, aber das kann man immer. Das haben wir ja letztes Mal bei dem letzten Christopher Nolan-Film bei Oppenheimer ist ja auch schon gemacht.
Ja.
Ein bisschen tiefer reingegangen. Ich finde es immer super spannend.
Definitiv.
Dann auch so die Werke zu vergleichen.
Ja, ich muss noch eine Sache sagen.
Ich habe komplett vergessen, dass Robert Pattinson mitspielt. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass er so der neue Pedro Pascal ist, der jetzt in einem Jahr in so vielen Filmen auftaucht.
Mich stört's nicht.
Ja.
Mich stört es nicht.
Dude, hier ist auch mal Drama. Hier sei ich auch mal der Evil Guy.
Ja.
Mal abwarten.
Ja. Abwarten.
Ja, wir warten auf die Odyssey, ob der gut wird. Aber ich habe gehört, bei den Starts der Woche ist ein Film. Ich konnte den leider nicht sehen, aber ich habe gesehen, ihr beide habt den gesehen. Und ich kriege sehr, sehr viel Hate zu dem Film mit.
Ja.
Und ich finde es wahnsinnig witzig, aber lasst uns drüber reden in den Starts der Woche.
Starts der Woche.
Diese Woche, also seit gestern im Kino, ist ein Geschichtsdrama mit dem schönen Namen Nürnberg. Und es geht natürlich um die Nürnberger Prozesse. Und ich glaube, das Diskutabelste an dem Film ist die Besetzung von Hermann Göring durch Russell Crowe.
Ich meine,
ich habe mitbekommen, er spricht Deutsch.
Er spricht Deutsch, ja. Auch hier sind wir bei der Trailer-Thematik. Als ich den Trailer zu Nürnberg gesehen habe, war es, oh mein Gott, das ist ja ganz furchtbares Deutsch zu hören.
Mhm.
Ich würde sagen, ja, man hört es immer noch raus, aber es ist bei weitem im ganzen Film nicht ganz so schlimm. Da sind auch viele Nazi-Größen, werden von Deutschen gespielt und die sprechen natürlich dann normales Deutsch. Aber Russell Crowe, man hört halt, so raus.
Das ist am ersten Wort. Also das ist auch so, ich liebe Russell Crowe. Russell Crowe als Schauspieler. Ich meine, der Mann hat in einem tollen Sandalenfilm mitgespielt, in Gladiator.
Achso, ich dachte, du meinst gerade Thor.
Master and Commander hat auch gespielt. Mhm. Thor, darüber reden wir nicht. Und ich finde auch, dass er generell so seine Rolle gut gespielt hat. Aber einfach die Tatsache, dass er kein Muttersprachler ist, hat mich als Muttersprachler halt so rausgerissen.
Verstehe ich.
Und das halt noch im krassen Kontrast dazu, dass halt so andere Nazi-Größen wie Martin Bormann oder Karl Dönitz oder Rudolf Hess halt von Deutschen gespielt werden, das macht den Unterschied halt noch mal krasser.
Ja.
Weil es ja auch damit gespielt wird, dass er halt Deutsch spricht und kein Englisch versteht, aber eigentlich versteht das doch. Und
er spricht ja dann noch Englisch, größere Spoiler, aber und er spricht halt so mit diesem, ich habe mir jetzt kein Originalmaterial von Hermann Göring Englisch sprechend angesehen, ich weiß nicht, ob das existiert, wahrscheinlich schon, aber he's talking the English, the German English, and die ganze Zeit it's going so like this.
Okay.
Also,
ich muss dazu sagen, man kann ja schon ein bisschen so ein Fragezeichen im Hinterkopf haben, wenn man sich so einen Regisseur und Drehbuchautor des Films anguckt. Das ist nämlich James Vanderbilt.
Mhm.
Und der hat halt zuletzt Scream 7 geschrieben, aber auch Independence Day 2 oder auch The Amazing Spider-Man 1 und 2.
Mhm.
Oder auch Welcome to the Jungle, allerdings auch Zodiac, den muss man ihm halt auf jeden Fall auch geben. Aber dass er jetzt plötzlich halt einen Film zu den Nürnberger Prozessen
macht. Welcome to Nürnberg.
Ja, genau, das Ich habe auch so ein paar Zitate aus dem Film mitgenommen. Ja. Ich kann von Anfang an sagen, ich kam nicht mit dem Film klar. Ich fand, der war viel zu doll, viel zu überdramatisiert.
Aber
wen
spielt Rami Malek? Der ist ja die Hauptfigur.
Der spielt einen Psychiater, der dafür verantwortlich ist, halt diese ganzen Nazis zu beurteilen und zu gucken, dass die sich nicht umbringen.
Rollen wir es mal von vorne auf. Also natürlich, wahre Begegnung. Der Film beginnt damit, dass sich Hermann Göring den US-amerikanischen Truppen stellt, freiwillig sich in quasi Gefangenschaft geht, weil er einen Plan hat. Und die Amerikaner holen quasi diesen Militärpsychologen von Rami Malek gespielt dazu. Wie Johann schon gesagt hat, soll der die alle checken für den Prozess und sicherstellen, dass die sich nicht alle umbringen, weil Hitler ist bereits tot und die brauchen halt eine Nazi-Größe halt, um halt einen dieser, das ist halt der erste Prozess, in dem halt quasi die Führung eines Landes dafür verantwortlich gemacht wird, Verbrechen an der Menschlichkeit begangen zu haben, quasi so den allgemeinen Frieden gestört zu haben. Und darum geht es halt so ein bisschen. Und Rami Malek spielt halt diesen Sink. Shrink würde ich sagen, genau.
Shrink. Aber Shrink ist ja. Es ist ein Shrink.
Er nennt sich auch selber Shrink.
Ach so, okay.
Ja, ist ein Shrink.
Ist ja eigentlich so ein abwegiger Begriff für Therapeut.
Er nennt sich aber auch selber. Nein, er nennt sich auch selber so.
Slangbegriff.
Ja, er nennt sich aber auch noch selber so. I'm just a Shrink und sowas.
Also er ist ein Psychiater und diesen Douglas M. Kelly, den er spielt, den gab es tatsächlich auch.
Genau.
Und er hat auch ein Buch darüber geschrieben. Und dazu habe ich gleich noch ein bisschen was mitgebracht. Okay. Ich habe nämlich sein Buch ein bisschen gelesen.
Okay.
Also, und sagen wir mal so: Also, wenn diese Figur wirklich so war, dann. Oh, also es ist kein guter Mensch.
Ist das so Casanova-mäßig?
Nee, ja, auch ein bisschen. Also es beginnt damit so, also boah, diese Klammer dieser Film aufmacht, ist auch ganz furchtbar. Also wer so ein bisschen Ahnung hat, wie Hermann Göring geendet ist, weiß von Anfang an, wie die Klammer dieses Films ist. Also man sieht, Rami Malek sitzt im Zug und hat so Karten und so ein Kartendeck und macht so Zaubertricks mit einer Frau im Zug und erklärt Hermann Göring auch, bringt ihm einen Zaubertrick bei.
Und dann sagt Hermann Göring, I'm going to show you a magic trick one day to escape the hangman's noose.
Ja. Und,
und du weißt halt schon.
Quirky One-Liner.
Und mit welchen Worten er das machen wird.
Mhm.
Und es ist halt so, also ich muss, ein Wort, was mir noch einfällt zu dem Film, ist einfach ein bisschen langweilig.
Bisschen langweilig.
Ich fand den echt, also auch vom Look her, war alles okay. Aber nichts wirklich Berauschendes, muss ich sagen.
Man muss auch dazu sagen, also der kommt, ich habe das so ein bisschen verfolgt, wie der so ankommt. Und gerade in Deutschland kommt der Film wirklich sehr, sehr, sehr schlecht an.
Ja.
Aber auch in der internationalen Filmkritik ist das.
Also, das ist halt wirklich so die hollywoodisierteste Version von Nürnberg, die man sich vorstellen kann.
Mhm.
Ja.
Ich habe mir auch so die ganze Zeit gedacht, war das jetzt wirklich so?
Ja, ja.
Das ist halt so die ganze Zeit gewesen.
Also auch das,
wo ich mir gedacht habe, ich glaube, eine Doku wäre wesentlich spannender gewesen. Auch dieses Buch, was dieser Douglas M. Kelly geschrieben hat, das ist so viel spannender als alles, was ich in diesem Film gesehen habe. Und auch so, der ist teilweise auch so drüber. Dann werden halt so diese, Karl Dönitz wird nochmal, es gibt quasi so ein Highlight-Reel von ihm, was er gemacht hat.
Stimmt.
Das ist so drüber. Und die haben das versucht, so auch so in dem Stil der 40er nachzudrehen.
Und sie füttern hin und wieder halt Originalmaterial rein.
Ja.
Also
das, genau, das hat mich immer gekriegt. Das gibt auch so eine Szene im Film, wo es dann halt drum geht, um die Konzentrationslager.
Ja, das hat ja auch gepasst.
Und da werden dann halt auch wirklich so Szenen reingeschnitten und das geht also einem unter die Haut.
Also das ist halt, im Prozess werden halt Filmdokumente gezeigt und das sind halt Originalaufnahmen aus den Konzentrationslagern. Das hat auch reingepasst, aber zum Beispiel als diese Nazi-Größen so präsentieren und
ja, genau, das meine ich.
Aber das wird halt wirklich reingeschnitten und das wirkte so out of context. So ein bisschen, ich fand das
so reingedrückt.
Ja, so reingedrückt und so, wir müssen das hier unbedingt erklären. Und ich glaube, als der Film beginnt, gibt es halt so erklären halt, also Hermann Göring kommt so und jemand sagt zu mir, oh, das ist Hermann Göring, die Nummer 2 der Nazis. Also zum Zeigen, oh, Hermann Göring war jemand Großes.
Mhm.
Also im Dritten Reich, so, das ist
Ja, und ich fand, das Ding ist, es fokussiert sich halt sehr auf diese Beziehung zwischen dem Psychiater und Hermann Göring.
Mhm.
Und ich fand es halt schade, dass letzten Endes, es gab sehr wenig nur vom Prozess zu sehen, was ich so viel spannender gefunden hätte.
Da gibt es andere Filme für dich, Jonas.
Ja, da gibt es
Nürnberger Prozess, da gibt es mehrere Filme schon.
Ja,
und Filme auch.
Ja, auf jeden Fall.
Was ich auch komisch fand, die Beziehung von Rami Maliks Figur zur Frau und Tochter von Hermann Göring, die jetzt ja auch nicht gerade unbeschrieben sind, beide nicht. Klar, als Kind noch nicht, aber später ist die.
Das wirkt halt auch so, als ob das halt dazu geschrieben wurde.
Ja, ich bin mir da auch nicht sicher, weil das sind auch sehr diskutable Figuren in ihrer späteren Entwicklung. Und dass die dann so als so die armen Menschen dahingestellt werden, oh mein Gott.
Ich muss sagen, ich mag Rami Maleks als Schauspieler, vor allem als in Mr. Robot. Und ich fand ihn auch als Freddie Mercury gar nicht so verkehrt. Oh. Weiß nicht, ob aber ich finde, in diesem Film passt er so überhaupt nicht rein.
Nee.
Ja,
das ist komisch.
Ja. Und es gibt halt echt, ich habe mir so viele One-Liner aus diesem Film aufgeschrieben, aber weil ich immer auflachen musste. Dann kommt hier Karl Dönitz, es kommt Hermann Göring, es kommen diese ganzen Nazi-Größen in diesem Gefängnis an. Dann kommt der Gefängnisdirektor, this is Nuremberg.
Göring will return in the Avengers 6.
Ja. Wie fandst du, es gab ja auch, wo wir eben bei geschnittenen Szenen waren, es gab so eine Szene für Rudolf Hess. Rudolf Hess ist ja irgendwann, ich weiß das ja nicht mehr, 41. nach Großbritannien geflogen mit einem Flugzeug, da abgestürzt auf einem Feld. Und das war gedreht wie so halt mit mehr Frames, also mit weniger Frames und sowas. Es wirkte so comichaft.
Das war wie ein Sketch.
So, es war wie ein Sketch, so von wegen, und da ist er gecrushed und bla bla. Und so, das wird dem Ganzen nicht gerecht für jemanden, der so eine markante und halt auch so in der Nachkriegszeit auch noch, ne? Also, das ist ja so eine Figur für die rechte Szene, so, oh.
Es gibt einen Moment, wo der Psychiater zu ihm kommt und zu ihm sagt, you are a fat man in a cell.
You're not Alexander the Great.
Ja. Es gibt, das war der größte Comedy-Moment in diesem ganzen Film. Ja. Es geht drum, die Alliierten hatten nicht unbedingt die Idee, zuerst die ganzen Leute vor Gericht zu stellen, wenn es halt die Chance auch da ist, dass die halt nicht verurteilt werden, was halt eine Katastrophe wäre, sondern die wollten hier direkt halt erschießen.
Ja.
Genau. Und dann geht es halt so drum, dass dieser Justice Jackson, der in dem Film von Michael Shannon gespielt wird, dass der das unbedingt will und quasi auch der Hauptankläger ist und dass der die halt überlegen, wie kriegen die es hin, jemanden zu überzeugen, dass das so ist.
Mhm.
Dann gibt es halt den Moment, who is bigger than the president? Dann gibt es einen Schnitt und dann ist er im fucking Vatikan und spricht mit dem Papst.
Aber immerhin, wird das nicht ausgeklammert, welche Rolle der Papst für das Dritte Reich gespielt hat.
Ja, genau, das habe ich mir auch
ganz kurz gedacht. Das wird
nicht ausgeklammert.
Ja, das stimmt. Man merkt auch so, welche Intention eventuell hinter dem Film steckt. Also die Message ist so die ganze Zeit, wir versuchen das hier zu machen, um rauszufinden, dass es nicht wieder passiert, dass sowas nicht passieren kann. Und die Message ist dann auch weiterhin so, das hat nichts damit zu tun, dass das Deutsche waren oder sowas oder wo kommt das Böse her, sondern so, das steckt in allen von uns und jeder kann irgendwie solche Taten vollbringen, wenn das Setting richtig ist. Und das so auf die heutige Zeit bezogen, und zwar global, das steckt so ein bisschen dahinter, sozusagen. Ey, Leute.
Das war tatsächlich das eine, was ich immer wieder darüber gelesen habe, wie sehr das eigentlich so mit der Gegenwart in
ist es auf jeden Fall.
Du kannst, der hat das halt damals schon gesehen und das wird dann quasi auf die heutige Zeit.
Es ist ja auch dieses, was ja auch ganz oft, wenn man so in Historien aufarbeiten ist, so von wegen so das Böse, so, ne? So Hitler ist so das Böse und dass man ihn so entmenschlicht. Aber die Message hier, und das finde ich eigentlich ganz gut, so dass man, ey, das sind auch Menschen und wir müssen einfach aufpassen, dass uns das nicht passiert, weil es ist nicht so, oh, da wird das pure Böse geboren, die machen das dann, sondern, naja, das ist eine komplexe Sache, die uns alle betreffen kann. Und das ist schon eine wichtige Nachricht, aber sie ist halt das ein bisschen lapidar verpackt in diesem Film.
Das erinnert mich an Eichmann in Jerusalem, ein Bericht von der Banalität des Bösen, ein sehr bekanntes Werk von Hannah Arendt, wo es ja auch genau darum geht, wie vorsichtig man sein muss in solche Zustände. Es stellt dann allerdings ein riesiges Thema, das wir hier auch jetzt nur anreißen können in diesem Podcast, aber es ist natürlich ein moralisch sehr, sehr, sehr komplexes Thema, über das man lange sprechen müsste.
Eine Figur hat es, finde ich, auf den Punkt gebracht, und zwar der Psychiater, so ein Assistenten, der wird Howie genannt, der sagt an einer Stelle, this is dumb. Da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, this is dumb, weil auch so einer der Höhepunkte des Films, das war auch wie ein fucking Sketch. Ich sag dann dazu nur Abracadabra.
Ja.
Das war so drüber.
Aber weißt du, warum sie es gemacht haben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ja die Frage, ich weiß nicht, ob das gelöst ist historisch. Müsste man mal nachgucken, wie Hermann Göring quasi an die Zyankali-Kapsel gekommen ist.
Ja.
Also, hat ihm jemand zugesteckt und sowas. Und der Film löst es halt mit so, da ist sie halt mit diesem Zaubertrick.
Ach, mit dem, oh Gott, ja, okay. Ja,
genau. Also, dann sagt er Abracadabra.
Und er macht halt diesen du kennst das mit, er zeigt ihm den Münztrick.
Ja, ich verstehe.
Und dann macht er halt so mit seinen Händen so, schipp, und da ist das Ding so. Und damit lösen sie halt, glaube ich, dieses Ding, weil ich glaube nicht, dass sie sagen wollten, ein Amerikaner hat ihm das gegeben.
Ich will aus dieser Diskussion raus über diesen Film. Das klingt so, als wäre Nürnberg der Film nicht das, was Australia für deine Ex-Schwiegermutter war, Jonas.
Was? ja.
Also,
ja. Aber das sind so viele,
ja,
viele sein, das ist.
Ja. Also, ich glaube, Historikern tut der Film auch weh.
Alper, hast du den Bock, den Nürnberg noch nachzuholen?
Ich muss ganz, ehrlich,
ganz ehrlich.
Ihr habt mir den nicht schmackhaft gemacht.
Also, es hat mich schon unterhalten, weil das teilweise so drüber war.
Ich verstehe.
Ich hab den.
Ja. Aber ganz ehrlich, dann würde ich, also so wie ihr das beschreibt, dann vielleicht lieber nochmal Mortal Kombat 2.
Ja, oder ja. Guck eine Doku über Nürnberg oder lies das Buch.
Ja, also, diese Woche startet im Kino, wie gesagt, Nürnberg und Mortal Kombat 2, aber auch ein Film namens Whistle, über den haben wir alle drei noch nicht gesehen. Das wirkt wie so ein kleiner Horrorfilm, der aber nicht von Blumhouse ist. Aber es geht um eine alte aztekische Pfeife, die von Teenagern gefunden wird.
Und wenn man reinpustet und pfeift, und dann ruft man so seinen persönlichen Tod auf und dann verfolgt er einen und will einen umbringen, wie sowas. Ich frage, wie man vom Tod wegläuft, aber dieser Film wird diese Frage beantworten. Eigentlich so ein bisschen so Final Destination-mäßig so.
Ja. Der Regisseur Corin Hardy hat auf jeden Fall einige Horrorfilme gemacht, die ich jetzt nicht als das Gelbe vom Ei bezeichnen würde, wie The Nun zum Beispiel.
Hey! Das ist groß.
Nick Frost spielt mit, ne?
Ja.
Unter anderem.
Das ist natürlich tatsächlich gar kein so schlechtes Zeichen. Ich mag Nick Frost sehr, aber naja. Genau, Daphne Keen in der Hauptrolle übrigens. Ja. Das, wie gesagt, behaltet das mal auf dem Schirm, falls ihr Bock auf Horror im Kino habt aktuell. Ja.
Genau.
Folgt uns auf Spotify und gebt uns eine gute Bewertung. Sonst geben wir euch keine Muttertags-Filmtipps mehr. Und dann seid ihr auf euch alleine gestellt und dann habt ihr vielleicht ein Problem, wenn ihr dann irgendeinen komischen Film mit eurer Mutter schaut. Ja.
Aber berichtet bitte mal, ob ihr einen dieser Filmtipps mit eurer Mutter geschaut habt und welchen. Boah, alle werden Australia gucken, ich sag's euch.
Ja, guckt den mit eurer Mutter. Aber nee, vielleicht doch nicht, sonst müsst ihr den 5, 6 Mal nacheinander schauen. Und dann noch die Serie. Ja, und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Oder ihr guckt einfach direkt in den nächsten Podcast rein.
Ja, bis dann.
Okay, tschüss.
Tschüss. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ja, mein Name ist Desodog. Ihr seid hier in Kreuzberg, 36.
Dennis Kuspert war nicht nur als Rapper Desodog bekannt, sondern später auch als Terrorist Abu Talha al-Almani.
An Merkel und Innenminister und Außenminister, ihr führt Dschihad in unseren Ländern und wir werden den Dschihad in eure Länder bringen.
Ich bin Azadeh Peshman und wie der Gangster-Rapper von den Kreuzberger Straßen zum IS nach Syrien kam, erzähle ich im Podcast Deso, der Rapper, der zum IS ging. Hört jetzt rein.
Das war ein Podcast von Funk.